Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich eröffne die 35. Sitzung des Ausschusses für Recht und Verbraucherschutz und darf Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr herzlich begrüßen, außerdem die Damen und Herren Sachverständigen sowie die Vertreter des BMJV an der Spitze, Herr Korte. Gegenstand der heutigen Sitzung ist der Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Neuordnung aufsichtsrechtlicher Verfahren und zur Änderung weiterer Vorschriften im Bereich der rechtsberatenden Berufe. Die Bundesregierung weist in ihrem Entwurf darauf hin, dass im Bereich der Rechtsbehelfe gegen Belehrungen, Rügen, Auskunftsverlangen und Zwangsgelder in der Bundesrechtsanwaltsordnung, der Patentanwaltsordnung und dem Steuerberatungsgesetz verschiedene Probleme bestünden. So sei etwa die sogenannte missbilligende Belehrung, die derzeit von vielen Berufskammern gegenüber ihren Mitgliedern ausgesprochen werde, nicht gesetzlich geregelt, sondern nur vom Bundesgerichtshof anerkannt. Ferner unterschieden sich die Regelungen der BRAO und der PAO zu den Rechtsbehelfen gegen die genannten Maßnahmen und die anzuwendenden Verfahrensvorschriften, ohne dass dafür eine durchgreifende Begründung ersichtlich sei. Deshalb erscheine in diesem Bereich eine kohärente Neuordnung angezeigt. Im Übrigen bestehe in einer Vielzahl von Gegenständen des hauptsächlich in der BRAO, der PAO, dem Steuerberatungsgesetz, der Wirtschaftsprüferordnung, der Bundesnotarordnung und dem Rechtsdienstleistungsgesetz geregelten Berufsrechts der rechtsberatenden Berufe Modernisierungs- und Klarstellungsbedarf. Beispielhaft seien an zeitnah änderungsbedürftigen Punkten die Abwicklung von Kanzleien, die Erweiterung des zentralen Vorsorgeregisters, die Verwahrung und Einsicht bei über 100 Jahre alten notariellen Urkunden und Verzeichnissen sowie Nachschärfungen im Rechtsdienstleistungsgesetz zu erwähnen. Die in diesem Kontext identifizierten Probleme sollten mit dem vorliegenden Entwurf in gebündelter Form einer Lösung zugeführt werden. Maßgebliches Ziel sei dabei vor allem, für die Betroffenen Vereinfachung und Rechtssicherheit herbeizuführen. Und ob das gelingt, darüber werden wir uns jetzt mit Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren Sachverständige, austauschen. Einige Hinweise zum Verfahren. Herr Kollege Steffen.
Ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass ich Rechtsanwalt bin.
Da komme ich gleich zu. Dankeschön. Einige Hinweise zum Verfahren. Die Sachverständigen erhalten zunächst die Gelegenheit zu einer kurzen Eingangsstellungnahme. Wir beginnen dabei alphabetisch, heute also mit Herrn Dr. Alt. Für die Eingangsstellungnahmen stehen Ihnen jeweils 4 Minuten zur Verfügung. Auf dem Monitor läuft zu Ihrer Orientierung eine Uhr. Und irgendwann fängt der Vorsitzende auch an zu hüsteln und das wird dann lauter und dann muss ich auch einschreiten. An den Vortrag der Stellungnahmen schließt sich eine erste Fragerunde an, bei der die Sachverständigen in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge, heute also dann beginnend mit Herrn Professor Dr. Uwer, um ihre Antworten gebeten werden. In der zweiten Antwortrunde gehen wir dann wieder alphabetisch, in einer etwaigen dritten Antwortrunde umgekehrt alphabetisch vor. Für alle Antwortrunden gilt, bitte halten Sie sich bei Ihren Antworten an einen Zeitrahmen von 2 Minuten pro Frage. Die Kolleginnen und Kollegen wissen das weitere Prozedere schon, aber ich mache auch darauf noch mal aufmerksam. In der ersten Fragerunde dürfen 3 Abgeordnete der Fraktion der CDU-CSU, jeweils 2 Abgeordnete der Fraktionen der AfD und der SPD und jeweils 1 Abgeordneter der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und Die Linke jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. In den folgenden Fragerunden dürfen Abgeordnete bei Worterteilung jeweils höchstens 2 Fragen an bis zu 2 Sachverständige stellen. Ich berücksichtige bei der Worterteilung den zeitlichen Eingang der Wortmeldung sowie das Stärkeverhältnis der Fraktionen. Das klappt hier aber eigentlich alles immer ganz unproblematisch im Rechtsausschuss. Bitte zeigen Sie Ihre Fragen dem Sekretariat durch Handzeichen frühzeitig an und sagen Sie dann auch deutlich, an wen Sie die Fragen richten. Wir reden heute über berufsrechtliche Fragen und deswegen darf ich abschließend noch auf die Regelung des Paragraphen 49 des Abgeordnetengesetzes hinweisen und eine Reihe von Abgeordneten haben schon angezeigt, dass sie selbst Rechtsanwälte sind. Das sind der Herr Kollege Dr. Steffen, der Herr Kollege Brandner, der Herr Kollege Meyer-Soltau, die Frau Kollegin Hirl und der Kollege Wiegelmann. Noch einige allgemeine Hinweise. Die Anhörung ist öffentlich, wird live weltweit übertragen und für die Mediathek des Bundestages aufgezeichnet. Auf der Grundlage der Tonaufzeichnung wird ein Wortprotokoll erstellt. die Zuhörerinnen und Zuhörer auf der Tribüne darf ich darauf aufmerksam machen, dass Bild- und oder auch nur Tonaufnahmen sowie Beifalls- oder Missfallsbekundungen nicht gestattet sind. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wir steigen direkt in die Beratung ein. Und ich darf Sie, Herr Dr. Alt, um Ihr Statement bitten. Das Mikrofon, sonst kriegen wir die Tonaufzeichnung nicht hin. Und die Welt bekommt auch nichts davon.
So, das wollen wir vermeiden. Ich danke Ihnen sehr für die Einladung zur Anhörung und die Gelegenheit, die Position der Bundessteuerberaterkammer zu dem vorliegenden Gesetzentwurf deutlich zu machen. Ich will zu drei Punkten Stellung nehmen. Einmal zur Vereinheitlichung der Rechtswege, einmal zur Praxisabwicklung und einmal zur Regelung zum rechtlichen Hinweis. Vereinheitlichung der Rechtswege, Sie hatten es gerade gesagt, kohärente Neuordnung, gehen wir mit, ist Bürokratieabbau, passt, super. Nächster Punkt, die Praxisabwicklung. Hier brauchen wir aus unserer Sicht vom Gesetzgeber mehr Flexibilität. Warum brauchen wir die? Man muss sich ein bisschen das Institut der Praxisabwicklung für Steuerberaterkammer, Mandanten und Finanzverwaltung verdeutlichen. Warum kann, warum muss die Steuerberaterkammer in bestimmten Fällen einen Praxisabwickler bestellen? Nun, der Steuerberater ist Organ der Steuerrechtspflege und im Auftrag und Interesse seines Mandanten dazu verpflichtet, das ordnungsgemäße Besteuerungsverfahren sicherzustellen. Das können je nach Kanzlei völlig unterschiedliche Dinge sein. Umsatzsteuervoranmeldung, Lohnsteuer oder beides oder andere steuerliche Sachverhalte, regelmäßig Dauermandate, die mit genauen Abgabefristen und Steuerzahlungen verbunden sind. Da ist es im Interesse des Staates, die geordnete Steuererklärung sicherzustellen, um im Interesse des Mandanten die richtige Steuer zu zahlen. Und deshalb ist der Steuerberater als Organ der Steuerrechtspflege spielt eine wichtige Rolle. Wenn jetzt in dieses Dreieck zwischen Mandant, Staat und Steuerberater Probleme entstehen, dann braucht es das Institut der Praxisabwicklung. Sie müssen sich folgende Situation vorstellen. Ein Steuerberater verstirbt, vielleicht ein Herzinfarkt oder die Bestellung erlischt oder wird widerrufen. Alles kann passieren. Dann ist es Aufgabe der Steuerrechtspflege, diese Fälle sozusagen zu lösen. Und das machen die Steuerberaterkammern, die 21 Steuerberaterkammern in Deutschland, laufend. Hierfür werden hohe Summen aufgewandt, häufig auch über 10.000 Euro pro Fall. Dies hat die Abfrage, die wir bei den Steuerberaterkammern gerade noch mal getätigt haben, bestätigt. Wie sieht das in der Praxis aus? Sie können sich vorstellen, wenn man nach einem Abwickler sucht, ist es nicht so, dass jeder gleich schreit, hier, das mache ich, sondern es ist ein Job, der nicht gerade beliebt ist, weil man von Tag 1 an 24 Stunden beschäftigt ist. Eine Kanzlei, die möglicherweise total im Chaos ist, die möglicherweise aber auch sehr geordnet ist, abzuwickeln. Wenn wir jetzt sagen, und das ist der erste Punkt, wir möchten gerne die Honorierung des Abwicklers, die Haftungsbegrenzung auf 10.000 Euro begrenzen, haben wir es noch schwerer, Abwickler zu finden. Deswegen sind wir gegen diese Begrenzung, denn der Abwickler kommt dann in die Situation, dass er sagt, nee, dann mache ich es lieber nicht und wir finden keinen. Es gibt noch eine weitere Herausforderung, die wir wichtig finden und die gerade im Gesetzentwurf noch nicht berücksichtigt wurde. Das ist der Rechtsbegriff der schwebenden Angelegenheiten. Wir wollen, dass es für die Praxisabwickler einen großen Ermessensspielraum gibt, wenn er die Kanzlei abwickelt. Warum? Schwebende Angelegenheiten können sehr breit verstanden wissen. Und letztendlich ist es ja im Interesse des Staates, dass wir die wichtigsten Dinge lösen. Und die wichtigsten Dinge können möglicherweise auch schnell gelöst werden, indem bestehende Aufträge nur an die Mandanten übergeben werden, dass sie weitermachen. Oder schwebende Angelegenheiten auch komplett abgewickelt werden. Aber wir wollen es der Entscheidung des Praxisabwicklers überlassen, weil die Kanzleien einfach in völlig unterschiedlichen Zuständen sind. Also zusammengefasst, wir brauchen keine Haftungsbegrenzung auf 10.000 Euro. Wir brauchen bei den schwebenden Angelegenheiten eine klare Fokussierung auf die Sicherung des Besteuerungsverfahrens. Jetzt noch ein abschließendes Wort zum rechtlichen Hinweis. Wir sehen dafür keinen praktischen Bedarf. Wir können mit der Rüge völlig gut leben. Wir wollen keine Überformalisierung des Rechts, sondern wir brauchen weder missbilligende Belehrung noch einen rechtlichen Hinweis. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Alt, der Herr Kollege Meyer-Soltau.
Entschuldigen Sie bitte, wäre es vielleicht den anderen Kollegen möglich, ein bisschen näher ans Mikro zu gehen, weil es war sehr interessant, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen älter geworden, aber ich höre nicht mehr, hat nie alles verstanden. Dankeschön.
Ich auch zu leise gesprochen.
Dann nehmen wir das gerne so auf, also bitte möglichst nah ans Mikrofon und Sie müssten Ihres bitte ausschalten, damit wir den Herrn Göbel als Nächsten gut hören können. Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren, Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Aber ich bedanke mich, zum Gesetzentwurf Stellung nehmen zu können, wenn auch zu einem ganz anderen Aspekt der Erbringung von Inkassodienstleistungen durch Rechtsanwälte und Inkassodienstleister. Ziel der gesetzlichen Regelung ist es, nach der Koalitionsvereinbarung fortbestehenden Missbrauch zu beseitigen. Dabei betreffen die jetzt vorgeschlagenen Regelungen die prozessualen und die berufsrechtlichen, nicht aber die materiellrechtlichen Regelungen dieser Fragestellung, die dahinter steht. Maßstab der beabsichtigten Regelung muss aus meiner Sicht sein, dass dem Gläubiger die Realisierung seiner berechtigten Forderung durch Rechtsanwälte und Inkassodienstleister möglich bleibt und zugleich aber der Verbraucher vor missbräuchlichen Einziehungspraktiken geschützt wird, der Verbraucher aber auch davor geschützt wird, dass nicht erfüllte berechtigte Forderungen am Ende auf die Preise durchschlagen. Schuldner müssen einerseits verpflichtet bleiben, berechtigte Forderungen zu erfüllen, andererseits wiederum auch geschützt werden vor missbräuchlichen Inkassopraktiken und vor unberechtigten Rechtsverfolgungskosten. Am Ende gilt es also, wie so häufig bei Gesetzgebungsverfahren, Zielkonflikte ausgleichend aufzulösen. Missbrauch muss bekämpft werden, ohne aber tatsächlich auch die Funktionsfähigkeit unseres Wirtschafts und auch unseres Rechtssystems in Frage zu stellen und ineffektive bürokratische Hürden, die nämlich eben missbräuchlich tätige Akteure ohnehin nicht beachten, zu errichten. Und dabei muss dann auch erkannt werden, dass Verbraucherschutz und Schuldnerschutz, der häufig synonym verwandt wird, am Ende nicht völlig deckungsgleich ist. Dabei muss man auch sehen, dass der Verbraucher gerade in den letzten Jahren häufiger auch auf der Gläubigerseite zu finden ist, etwa im Mietrecht eine die Mietpreise auch deckelnde Funktion dem zukommt. Denn nur in einer effektiven Gläubigerstellung des Verbrauchers in der Kooperation mit entsprechenden Inkassodienstleistern realisieren sich dann gerade auch kleinteilige Verbraucherrechte, die sonst keinen Schutz haben. Ich will die maßgeblichen Stichworte nur kurz aufgreifen des Gesetzentwurfs. Die Erstattung von Rechtsverfolgungskosten im Konzerninkasso ist schadensrechtlich nicht zu beanstanden. Weder wird der Schuldner tatsächlich dadurch benachteiligt oder bevorteilt. Und ich sage es, Frau Noll, Sie gucken mir schon ins Gesicht. Es wird ein Geschäft mit den Schulden gemacht, das ist richtig. Aber das ist so, das ist jeder Dienstleistung immanent. Der Dienstleister verdient mit seiner Dienstleistung Geld. Sonst müssen wir das in vielen anderen Bereichen auch abstreichen. Nicht überzeugend ist für mich allerdings die Lösung in der Aufsichtsfrage für das Konzerninkasso. Wenn ich sie kostenrechtlich dem normalen Inkassounternehmen gleichstelle, dann gehört es auch so, dass ich das in der Aufsicht gleichstelle. Deswegen halte ich es für verfehlt, auf § 9 RDG zu verweisen. Es gehört in den 14 des Entwurfes, heute 13 H hinein. Ich glaube, der Gesetzentwurf täuscht, wenn dort behauptet wird, dass die Sachkundeanforderungen erhöht würden. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Ich habe das schriftlich ausführlich begründet und den Ergänzungsbedarf benannt. Ich glaube, dass Missbrauch mit einer Sachkunde stattfindet, wenn das 3 Wochen in der Sonne von Mallorca stattfindet oder mit 20 Leuten in einem Online-Kurs. Beim Umgehungsverbot glaube ich, dass der Gesetzentwurf nicht weit genug geht, Ungleichheiten schafft. Warum gestaltet man das unter den professionellen Teilnehmern des Forderungsmanagements nicht schlichtweg wechselseitig aus? Was mir fehlt und was den Schuldner und Verbraucher tatsächlich Geld kostet und reine Ideologie ist, ist die Erweiterung der Postulationsfähigkeit auch für die Inkassodienstleister. Mir leuchtet nicht ein, dass jeder Bürger sich vor dem Amtsgericht vertreten kann, aber ein Inkassodienstleister das für den Gläubiger nicht tun soll. Und 13f RDG führt dazu, dass das für den Schuldner mehr Geld kostet. Ich lasse den Rest weg, vielleicht kommt die Frage dazu. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Göbel. Dann geht es weiter mit Herrn Haug. Herr Göbel, bitte stellen Sie Ihr Mikro aus, dann können wir Herrn Haug auch gut verstehen.
Prima. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen und Herren Abgeordnete, auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Gelegenheit und die Möglichkeit, hier für die Bundesrechtsanwaltskammer zu diesem Gesetzesentwurf Stellung nehmen zu dürfen. Die Bundesrechtsanwaltskammer teilt die Überlegung des Reformgesetzgebers zur Herstellung kohärenter und rechtsklarer Regelungen bei Rechtsbehelfen gegen Belehrung, Rügen, Auskunftsverlangen und Zwangsgelder. Auch die Vereinheitlichung der anwendbaren Verfahrensvorschriften ist nach unserer Auffassung im Grundsatz richtig. Wir verbleiben allerdings auch bei unserer Auffassung, dass für Rügen als Teil der repressiven Berufsaufsicht das Instrumentarium der StPO häufig auch wegen der Sachnähe zum Strafrecht sehr viel besser passt. In meinem kurzen Eingangsstatement möchte ich mich auf zwei Themen beschränken, die für die Rechtsanwaltskammern von besonderer Bedeutung sind. Das ist zum einen die Bestellung eines Kanzleiabwicklers und zum anderen die Geltendmachung von Ansprüchen nach dem UWG. Die Bundesrechtsanwaltskammer begrüßt, dass die Bundesregierung mit der Neufassung des § 55 BRAO eine Begrenzung der finanziellen Belastung der Rechtsanwaltskammern vorsehen will. Eine Reform des Abwicklerinstituts ist dringend geboten. Der Regierungsentwurf sieht die Möglichkeit der Mandatsbeendigung aber nur dann vor, wenn eine Bürgenhaftung der Kammer in einer Höhe von mehr als 10.000 Euro einzutreten droht und die Kammer der Fortführung der Aufträge nicht zugestimmt hat. Diese Regelung würde nach unserer Auffassung in der Praxis eine Vielzahl von Fragen aufwerfen. Wer trifft eigentlich diese Prognoseentscheidung, der Abwickler oder die Kammer? Müssen die Abwickler und oder die Kammer die Höhe der zu erwartenden Kosten für jedes einzelne Mandat prüfen? Wer haftet dann eigentlich für eine falsche Prognoseentscheidung? Nach welchen Kriterien soll die Kammer ihre Entscheidung zur Fortführung der Mandate eigentlich treffen? Die Bundesrechtsanwaltskammer hat für die Reform des Abwicklerinstituts einen eigenen, wie wir meinen, rechtssicheren Vorschlag erarbeitet, der unserer schriftlichen Stellungnahme auch als Anhang beigefügt ist. Aus unserer Sicht ist es geboten, Abwicklern im Grundsatz und unabhängig von der Höhe der Bürgenhaftung eine sofortige Beendigung laufender Aufträge, sofern dies natürlich nicht zur Unzeit geschieht, zu ermöglichen, so wie das dem Abwickelnden ja auch zugestanden hat. Im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Ansprüchen nach dem UWG, also 73c BRAOE, regt die Bundesrechtsanwaltskammer Folgendes an: Den Kammern ein Vorgehen nach dem UWG nur dann zu erlauben, wenn zuvor ein rechtlicher Hinweis erteilt oder eine Anhörung im Aufsichtsverfahren erfolgt ist, stellt nach unserer Auffassung eine unnötige bürokratische Hürde dar und wird diesem ja oft als Eilrechtsweg genutzten Weg nicht gerecht. Wir regen ferner an, dass die Kammern wie bisher auch weiterhin gegen Mitglieder einer anderen Kammer Ansprüche nach dem UWG geltend machen dürfen. Ein wettbewerbswidriges Verhalten eines Anwalts wirkt sich ja nicht zwangsläufig dort aus, wo er seinen Kanzleisitz hat. Anwältinnen und Anwälte bieten ihre Rechtsdienstleistung bundesweit an. Nicht selten verfügen sie über Kanzleisitze oder Zweigstellen. Dann muss es aber doch auch der Kammer möglich sein, tätig zu werden und gegen wettbewerbswidriges Handeln vorzugehen, wo sich dieses eben auswirkt und nicht der Kammer vorbehalten sein, wo der unlauter Handelnde zugelassen ist. Dabei mag ich es am Anfang bewenden lassen. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Haug. Dann kommen wir nun zu Herrn Professor Dr. Kilian.
Ja, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Gestatten Sie mir vorab vielleicht eine Vorbemerkung. Wir sprechen heute, wenn ich richtig mitgezählt habe, seit 2021 über das fünfte Reformgesetz zu den regulierten Beratungsberufen. Und ich bin jetzt als Sachverständiger im Zweifel nicht eingeladen, nur mitzuteilen, dass ich mit allem einverstanden bin und alles gut finde. Wenn ich also gleich eher Kritik äußere, möchte ich mal vorab ein pauschales Lob äußern, dass im Ministerium in den vergangenen Jahren so viel im Berufsrecht angepackt worden ist. Ja, ein berufsrechtliches Omnibusgesetz, das enthält zahlreiche Aspekte, die es wert sind, erörtert zu werden. Aus Zeitgründen kann ich allerdings natürlich nur ein paar herausgreifen. Erstens die Ergänzung der Regelung zur Vertretung widerstreitender Interessen um eine Zustimmungsfiktion bei Unternehmern wird man wohl als einen noch vertretbaren Kompromiss ansehen können, aufgrund der Marktnotwendigkeiten, vor allem im internationalen Wettbewerb, auch wenn man das natürlich sagen muss, er diesen traditionell monistischen Regelungsansatz des Berufsrechts erstmals relativiert. Was der Entwurf allerdings weiterhin offen lässt, ist die sehr praxisrelevante Problematik der Reichweite des Tätigkeitsverbots von Sozietätswechslern, die in ihrer alten Kanzlei mit Kollisionsmandaten nicht persönlich vorbefasst waren. Hier sollte meines Erachtens nachgebessert werden. Die Einführung des rechtlichen Hinweises als Aufsichtsinstrument und die Vereinheitlichung des Rechtsweges nach der VWGO sind sachgerecht. Nachbesserungsbedarf besteht bei der Regelung künftiger Handlungsbefugnisse der Kammern nach dem UWG. Dieses Vorschaltverfahren, was vorgesehen ist, beschneidet die Reaktionsfähigkeit der Kammern. Die Alternative den Kammern, die ja Behörden der mittelbaren Staatsverwaltung sind, wäre dann statt eines deformierten zivilrechtlichen Handlungsinstruments die Möglichkeit einer öffentlich-rechtlichen Untersagungsverfügung an die Hand zu geben, die es früher auch schon mal gab. Das wäre systematisch konsequenter und funktional auch effektiver. Die Neuregelungen zum Kammerwahlrecht, die liegen mir persönlich besonders am Herzen, weil ich seinerzeit versucht habe, zwei betroffenen Kammern nach Wahlanfechtungen auch zu helfen. Einige der schwierigeren Probleme sind im Gesetzentwurf auch einer Lösung zugeführt worden. Andere sind nicht adressiert. Die werden absehbar, wenn es wieder mal zu Wahlanfechtungen kommt, wieder Probleme machen. Das ist alles recht technisch. Ich will deshalb auf meine schriftliche Stellungnahme verweisen. Ein Punkt liegt mir aber beim Thema Wahlrecht am Herzen. Die Mindestberufszugehörigkeit für die Wählbarkeit in den Kammervorstand sollte meines Erachtens nicht auf die 3 Jahre verringert, sondern komplett gestrichen werden. Die betroffenen Berufe haben ja alle ein massives Nachwuchsproblem. Und wenn ich es mal so sagen darf, die jungen Leute in den ersten Jahren nach Zulassung aus der berufsständischen Selbstverwaltung fernzuhalten, ist dann ein ganz schlechtes Signaling. Ob jemand für Kammerfunktionen zu alt ist, sollten die Wähler entscheiden, nicht der Gesetzgeber. Oder zu jung ist, sollten die Wähler entscheiden, nicht der Gesetzgeber. Das gilt übrigens auch für die Altersgrenze von 65 Jahren umgekehrt. Das Abwicklungsrecht ist zweifelsfrei reformbedürftig. Grundlegende Änderungen befürworte ich. Etwas misslich ist insofern, dass die Vorstellungen der Rechtsanwälte und Steuerberater, was da notwendig und sinnvoll ist, recht weit auseinanderliegen. Vielleicht ist da eine vermittelnde Lösung denkbar. Ich habe dazu ein paar Überlegungen in der Stellungnahme formuliert. Die Detailänderungen im RDG sind insgesamt sachgerecht. Allerdings will ich darauf hinweisen, dass die Sachkundeanforderungen meines Erachtens grundlegend reformbedürftig sind. Im Vergleich zu einem Inkassodienstleister lernt jede Auszubildende im Reno-Berufsfeld mehr als 12-mal so lange Recht in der Berufsschule. Jeder Jura-Bachelor muss 50-mal so lange in Vorlesungen sitzen wie ein Inkassodienstleister. Das ist ein bisschen, ist die Zeit über die tatsächlichen Tätigkeiten von Inkassodienstleistern hinweggegangen. Ein letzter Punkt: Die Neuordnung der anwaltlichen Grundpflichten ist zu begrüßen. Wenn wir da aber schon mal anfangen, neu zu sortieren und Vorschriften aufzubrechen, sollten wir den Grundsätzen guter Gesetzgebung durch eine stärkere Neugliederung dieses seit vielen Jahrzehnten stark verbastelten Teils der Bundesrechtsanwaltsordnung noch besser Rechnung tragen. Gute Legistik gebietet es, die bislang in der Normenfolge voneinander getrennten Regelungen etwa zu Verschwiegenheitspflichten, zu Tätigkeitsverboten, zu Informationspflichten oder zur Berufsbildung räumlich zusammenzuführen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Kilian. Dann geht es weiter mit Frau Neul. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete. Ich schicke meinem Eingangsstatement voraus, dass es sich auf die Bereiche des Rechtsdienstleistungsgesetzes konzentriert, also Änderungen im Bereich Inkasso und Digitech, wie es auch in der Stellungnahme des Verbraucherzentrale Bundesverbands der Fall ist. Zunächst möchte ich sagen, dass der Gesetzentwurf sinnvolle und richtige Ansätze erhält und schließt einzelne Schutzlücken, greift Probleme auf. Gleichzeitig verbleibt er innerhalb eines Regulierungsmodells, dessen strukturelle Defizite, Herr Kilian sprach gerade an, immer deutlicher zutage treten, weil immer wieder an punktuellen Änderungen parallele Regelungen geschaffen werden. Ich beginne mit 2 Punkten konkret zum Entwurf. Das ist einmal das Umgehungsverbot, dass Inkassodienstleister VerbraucherInnen trotz bestehender Vertretung weiterhin direkt kontaktieren. Das ist immer wieder Phänomen in der Beratungspraxis der Verbraucherzentralen. Und diese direkte Ansprache erzeugt Druck und unterläuft Schutzmechanismen. Die Einführung eines Umgehungsverbots nicht nur gegenüber Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten wäre daher wichtig, weil Verbraucher haben unabhängig von der Art ihrer Vertretung dasselbe Schutzbedürfnis. Aber ein wirksames Umgehungsverbot, auch dann gegenüber Verbraucherzentralen, müsste auch klare Rechtsfolgen haben, wenn es missachtet wird. Also Fristen dürften beispielsweise nicht in Gang gesetzt werden und Tätigkeiten zulasten der Schuldnerin dürften auch keine Wirkung entfalten. Zweitens die Hinweispflicht, wenn eine Rechtsdienstleistung nicht weitergeführt wird. Das betrifft die Legaltech-Anbieter. Die sollen darüber informieren, dass, wenn ein Auftrag eben nicht weiterverfolgt wird, Verbrauchern auch Bescheid wissen. Das ist erforderlich, weil in der Praxis Betroffene immer wieder nicht wissen, ob ihr Anspruch noch bearbeitet wird und das potenziell gravierende Folgen hat, etwa im Hinblick auf Verjährung oder Fristen. Dass theoretisch Ersatzansprüche bestehen mögen, hilft in der Situation nicht weiter, weil der Schadensersatz ja schon bereits eingetretenen Schaden voraussetzt, aber die Hinweispflicht dient diesem vorgelagerten Ziel, Schäden überhaupt zu vermeiden. Allerdings ist uns unklar, was hier zeitnah heißen soll in der vorgeschlagenen Regelung. Deswegen sehen wir den Begriff sehr kritisch, würden vorschlagen, dass es eben einen Gleichlauf zu 11 BORA gibt. Da gibt es ja auch eine Unterrichtungspflicht, die den Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten auferlegt wird, eine unverzügliche. Gerade weil eben der Entscheidungszeitpunkt nicht in der Sphäre der Verbraucherinnen und Verbraucher liegt, braucht es hier eine Klarheit. Dann lassen Sie mich noch mal kurz die praktische Relevanz des Themas Inkasso unterstreichen, bevor ich fort war. Wir haben allein in diesem Jahr von Januar bis März in den Verbraucherzentralen mehr als 3.000 Beschwerden über Probleme im Bereich Inkasso erfasst. Ein Anstieg von über 30% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Und in mehr als der Hälfte der Fälle wurde beanstandet, dass bereits keine Hauptforderung bestand. Das zeigt, es geht immer wieder nicht um Randfragen, es geht um Forderungen mit zweifelhafter oder mit fehlender Grundlage. Und da komme ich auch zum Thema Koalitionsvertrag, der davon spricht, gegen fortbestehenden Missbrauch vorzugehen. Missbrauch meint eben nicht nur klar betrügerische Schreiben. Missbräuchlich ist es auch, wenn Forderungen geltend gemacht werden, die bestritten sind, die widerrufen wurden oder wirtschaftlich fragwürdig sind. Und Missbrauch ist es aus Sicht des Verbraucherzentralen Bundesverbands. Und deswegen bin ich Herrn Göbel auch sehr dankbar für diese erfrischende Klarheit. Doch auch, wenn mit Schulden systematisch Geschäfte gemacht werden. Denn es ist eben was anderes, wenn man die Notlage der Menschen ausnutzt, als wenn man als Bäcker Brötchen verkauft. Ja, beides ist eine Leistung und man kann Geld verdienen, aber das eine ist eben doch was anderes als das andere. Also die vorgeschlagenen Anpassungen sind richtig, aber sie bleiben kleinteilig. Gerade am Konzerninkasso beispielsweise wird sichtbar, dass konzerninterne Organisationsentscheidungen derzeit auf Kosten der Verbraucher externalisiert werden. Und ganz grundsätzlich zeigt der Gesetzentwurf nicht nur eben an dieser Stelle, dass mit immer weiteren punktuellen Ausdehnungen eine parallele berufsgruppenbezogene Regulierung fortgeschrieben wird, die nicht zwingend kohärent ist. Aus unserer Sicht sollte daher der Weg von einer tätigkeitsbezogenen zur anbieterbezogenen Regulierung eingeschlagen werden. Und es muss auch die Frage erlaubt sein, ob angesichts dessen, dass inzwischen standardisiertes Forderungsmanagement längst der Regelfall ist, die Einschaltung eines Inkasso-Unternehmens überhaupt noch erforderlich ist. Das bloße Versenden von Mahnschreiben kann Unternehmen unserer Ansicht nach durchaus zugemutet werden. Wie kann also das Inkassorecht neu gefasst werden? Das erläutert Ihnen gerne morgen in der Vorstellung Herr Professor Rott, der im Auftrag des VZBV ein Gutachten erstellt hat zur rechtlichen und rechtspolitischen Aufarbeitung der Inkassotätigkeit.
Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Noll. Und der nächste ist Herr Seethaler. Bitte sehr, Sie haben das Wort.
Ja, danke schön, Herr Vorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bedanke mich auch für die Gelegenheit, heute hier Stellung nehmen zu können. Ich bin von der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung und werde mich auch beschränken auf einige Themen aus diesem Gesetzesentwurf, der die Schuldnerberatung betrifft, unmittelbar. Wir begrüßen grundsätzlich, dass der vorliegende Gesetzesentwurf Anpassungen im Inkassorecht und auch teilweise bei der Inkassoaufsicht vorsieht. Aber die vorgesehenen Regelungen greifen unserer Ansicht nach in zentralen Punkten noch zu kurz und lassen wesentliche strukturelle Probleme weiterhin ungelöst. Da ist zum einen das Konzerninkasso, die Einbeziehung des Konzerninkassos in die verbraucherschützenden Vorschriften des RDG ist zunächst zwar ein richtiger Schritt, das grundlegende Problem wird jedoch nicht adressiert. Innerhalb von Konzernen werden Forderungen an verbundene Inkassounternehmen übertragen, wodurch Inkassokosten generiert werden bzw. geltend gemacht werden, ohne dass ein tatsächlich entsprechender Schaden entstanden ist. Aus unserer Sicht ist hier eine klare gesetzliche Begrenzung oder sogar ein Ausschluss der Erstattungsfähigkeit solcher Kosten erforderlich. Der Bundesrat hat auch eine entsprechende Anregung mal gegeben. Ein Reformbedarf besteht auch bei der Einordnung von Inkassotätigkeiten. Die derzeitige Orientierung an den anwaltlichen Vergütungsstrukturen wird der Realität moderner Inkassopraxis nicht mehr gerecht. Frau Noll hat es schon erwähnt, Inkasso erfolgt heute nahezu vollständig automatisiert, standardisiert, in großen Fallzahlen und mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Inkasso-Dienstleistungen beinhalten keinerlei rechtliche Einzelfallprüfung mehr, die annähernd einer anwaltlichen Tätigkeit entsprechen. Für die Inkasso-Tätigkeiten müsste deshalb ein Paradigmenwechsel stattfinden hin zu einem eigenständigen, transparenten und strikt begrenzten Kostenrahmen, der sich am tatsächlichen Aufwand der Inkassotätigkeiten orientiert. Zum Umgehungsverbot, das begrüßen wir grundsätzlich. In der Praxis erleben wir regelmäßig, dass Inkassounternehmen trotz bestehender Vertretung durch Schuldnerberatungsdienste weiterhin direkt Kontakt zu den Betreffenden aufnehmen. Das erzeugt erheblichen Druck, unterläuft planvoll strukturierte Schuldenregulierung, belastet das Beratungsverhältnis und schwächt die Rolle der Schuldnerberatung. Die im Entwurf vorgesehene Differenzierung, verbindliche Regelung für Anwälte, Sollregelung für Schuldnerberatungsdienste und andere Stellen, ist sachlich nicht gerechtfertigt und öffnet Umgehungen Tür und Tor. Das Umgehungsverbot muss einheitlich als zwingende Verpflichtung ausgestaltet werden, um effektiven Schutz sicherzustellen. Die Stärkung der Inkassoaufsicht durch die Zentralisierung beim Bundesamt für Justiz war ein richtiger Schritt und Ansatz. Entscheidend ist jedoch auch hier die tatsächliche Durchsetzung. Die Erfahrungen zeigen, dass gesetzliche Vorgaben ohne wirksame Kontrolle und vor allem Sanktionen häufig nicht eingehalten werden. Es bedarf dazu ausreichender personeller Ressourcen, klarer Eingriffsbefugnisse und spürbarer Sanktionsmöglichkeiten. Zum Beispiel auch in der proaktiven Marktüberwachung bzw. Beobachtung, ähnlich wie bei der BaFin. Der Gesetzentwurf enthält also sinnvolle Ansätze, bleibt in zentralen Punkten jedoch unzureichend. Erforderlich sind eine klare Begrenzung des Konzerninkassos, die Einordnung von Inkassotätigkeit als kaufmännische Dienstleistung, ein einheitlich zwingendes Umgehungsverbot sowie eine durchsetzungsstarke Aufsicht. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Seetaler. Und nun als letzter in der Runde Herr Professor Dr. Uwe. Bitte, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, auch von Seiten des Deutschen Anwaltvereins und mir persönlich vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Das Berufsrecht der rechtsberatenden Berufe gilt im Allgemeinen als veränderungsresistent. Wesentliche Modernisierungsschübe der Vergangenheit verdanken wir der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und zuletzt dem Gestaltungswillen des BMJV, das ihn mit der sogenannten Großen Brauereform von 2021-22 ein monumentales und geglücktes Gesetzgebungspaket vorgelegt hatte, dessen Früchte die rechtsberatenden Berufe seitdem ernten. Manches davon hat der Gesetzgeber kontraintuitiv gegen den Widerstand der Berufskammern durchsetzen müssen, wenn man etwa an die Ablehnung der Bundesrechtsanwaltskammer gegen die Liberalisierung interprofessioneller Berufsausübungsgesellschaften denkt, die heute zu den Selbstverständlichkeiten des Berufsrechts gehört. So ist dann auch das Ziel des heute zu behandelnden Gesetzentwurfs, nämlich das überkommene Aufsichtsrecht der rechtsberatenden Berufe kohärent zu modernisieren und auch in anderen Bereichen einem noch immer bestehenden und vielfach kritisierten Modernisierungs- und Klarstellungsbedarf in den Berufsgesetzen Rechnung zu tragen, ausdrücklich zu begrüßen. Das BMJV hat es mit diesem Umfang und dem detailreichen Entwurf unternommen, den notwendigen Anlauf unternommen, die missbilligende Belehrung endlich einmal zu systematisieren und die Möglichkeit einer rechtsverbindlichen, präventiven Hinweise im Berufsrecht zu verankern. Das verdient legislative Anerkennung und Zustimmung. Die vom BMJV angeführten übergreifenden Ziele der Vereinfachung und Erhöhung von Rechtssicherheit sind solche, die auch in Zukunft in einer sich dramatisch schnell verändernden Realität der rechtsberatenden Berufen weiteren Anpassungsbedarf auslösen wird. Insofern dürfen Sie den Gesetzentwurf nicht mit der Erwartung verbinden, einstweilen vor ähnlich schwerwiegender Kost verschont zu bleiben. Das Berufsrecht der rechtsberatenden Berufe ist in ganz besonderer Weise jus semper reformanda. Der Gesetzentwurf zeigt aus meiner Sicht und der des Deutschen Anwaltvereins nur überwiegend moderaten Ergänzungs- und Nachbesserungsbedarf. Das Antragsrecht auf Erteilung rechtlicher Hinweise und die Stärkung der Kammeraufsicht in Form einer Untersagungsverfügung, Herr Kollege Kilian hat es genannt, sind zentrale Desiderata. Bei 73c BraO ist der Schritt in die richtige Richtung gegangen, aber man wird schon den Vorrang der öffentlich-rechtlichen Handlungsformen in der Kammeraufsicht in Form der Untersagungsverfügung noch etwas deutlicher akzentuieren können. Die noch bestehenden Werbebeschränkungen in der Bundesrechtsanwaltsordnung sind aus Sicht des Deutschen Anwaltvereins abzuschaffen. Sie haben keinen praktischen Bedarf mehr. Die Haftungsregelungen für Rechtsanwälte und Patentanwälte sind aus Sicht des Deutschen Anwaltvereins an die für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater anzupassen. Hier gibt es erhebliche Divergenzen, die so nicht mehr gerechtfertigt sind. Schließlich die Sozietätserstreckungsregelungen in § 45 gehen auch in die richtige Richtung. Wir wünschen uns allerdings auch den Wegfall der Beschränkungen für Juristinnen und Juristen mit zweitem Staatsexamen, die praktische Bedürfnisse einerseits für die Berufsausübungsgesellschaften und die Nachteile für die betroffenen Berufsträgerinnen und Berufsträger. Dafür haben wir in unserer schriftlichen Stellungnahme dargelegt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Uwer. Vielen Dank an die Damen und Herren Sachverständigen für Ihre Beiträge. Wir kämen dann zur ersten Fragerunde. Bisher habe ich schon Wortmeldungen von Herrn Kollegen Wiegelmann, Frau Kollegin Hill, Herrn Kollegen Dr. Steffen, Herr Kollege Özdemir, Herr Kollegen Dr. Fechner, Herr Kollege Mayer-Soltau, Frau Kollegin Bock. Und ich darf mich dann als Letzten auch noch auf die Liste schreiben. Herr Kollege Wiegelmann.
Danke, Herr Vorsitzender. Die erste Frage richte ich an Herrn Dr. Alt. Sie äußern in Ihrer Stellungnahme Kritik an der Neufassung des 76f Absatz 1 und 2 Nummer 1 StBerG, also die geplante Mitteilung an den Beschwerdeführer. Wie bewerten Sie diese geplante Regelung unter Berücksichtigung der Mitwirkungspflicht des Steuerberaters im Berufsaufsichtsverfahren und mit Blick auf die mit der Neuregelung verfolgten Wirkungen des Verbraucherschutzes? Und die zweite Frage richte ich an Herrn Professor Dr. Kilian. Sie hatten ja schon auf den Komplex UWG das Vorschaltverfahren hingewiesen, die Bauchschmerzen, die Sie dort sehen. Welche alternative und gleichwirksamen Reaktionsmöglichkeiten könnten denn geregelt werden, um eine effektive Reaktion der Rechtsanwaltskammer auf wettbewerbswidriges Verhalten ihrer Mitglieder sicherzustellen? Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Wiegelmann. Frau Kollegin Thiel.
Ganz herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Meinen herzlichen Dank an alle Sachverständigen für die Ausführungen, die wir jetzt gehört haben. Meine beiden Fragen gehen an Herrn Dr. Alt. Zum einen mal zum 70 Steuerberatergesetz. Die Frage, also Sie haben es ein bisschen angerissen, aber vielleicht noch mal konkreter, welche konkreten praktischen Probleme ergeben sich bei Paragraph 70 Absatz 2 Satz 3 bei dieser Grenze für die Bürgenhaftung der Steuerberaterkammer in Höhe von den 10.000 Euro. Und die zweite Frage wird in diese Richtung missbilligende Belehrung bzw. rechtlichen Hinweis gehen. Welche praktische Auswirkungen erwarten Sie insbesondere im Hinblick auf die Beratungspraxis der Kammern sowie das Verhältnis zwischen den Kammern und ihren Mitgliedern? Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Kollegin Hill. Herr Kollege Dr. Steffen.
Ja, ich möchte eine Frage gleichzeitig an Frau Noll und an Herrn Professor Kilian richten. Weil Frau Noll, Sie hatten es eben Ihrer mündlichen Stellungnahme angesprochen. Herr Kilian, Sie haben es zum Gegenstand Ihrer schriftlichen Stellungnahme gemacht. Die Frage, ob denn eigentlich im Bereich des Inkassorechts diese sehr zersplitterte Normenlandschaft eigentlich zielführend ist, ob wir da nicht zu einer stärkeren Vereinheitlichung kommen sollten, weil es bislang nach Berufsgruppen ist. Und also das hatten Sie ja vorgeschlagen. Und meine Frage an Sie beide ist, ob das dann auch die richtige Basis ist, um zu einer entsprechend angemessenen Kostenregelung zu kommen, auf Basis derer dann die Inkassodienstleistungen einheitlich würden abgerechnet werden können.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Steffen. Herr Kollege Özdemir.
Herr Vorsitzender, Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren Sachverständige. Ich würde gerne zwei Fragen an Herrn Göbel richten. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement die Sachkunde angesprochen und der ausdrückliche Pflichtstoffkatalog soll unter anderem auch Erb- und Familienrecht dort reduziert werden. Warum halten Sie es für falsch, diese Rechtsgebiete ausdrücklich aus dem Pflichtstoffkatalog rauszunehmen und welche praktischen Probleme würden Sie damit erwarten, wenn das so vollführt würde? Die zweite Frage, Sie haben kritisiert, dass die theoretische Sachkunde bislang in sehr kurzen oder auch wenig belastbaren Kursen auch erworben wird und angeregt, § 4 RDV aufzuwerten. In Ihrer Stellungnahme halten Sie es für sinnvoll, die derzeitige Mindestdauer von 120 Stunden anzuheben und sollte diese Regelung vielleicht auch qualitativ angehoben werden, indem man sie vom RDV ins RDG, ist eine rechtsdogmatische Frage zugegeben, aber halten Sie es für relevant, dass man es gesetzlich verankert, statt es in den Verordnungswege zu geben? Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Kollege Özdemir. Jetzt wäre Kollege Fechner dran.
Die Sportmilliarde will verkündet werden. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass ich anwaltlich tätig bin im Hinblick auf § 49 Abgeordnetengesetz und möchte dann Herrn Professor Uwer
Fragen zur Lockerung der Sozietätserstreckung, die ja vorgesehen ist. Sie begrüßen das ja für wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Aber ich entnehme bei Ihnen Kritik, dass die Erleichterungen weiterhin auf Tätigkeiten bis zur zweiten Staatsprüfung beschränkt bleiben. Da würde mich noch mal interessieren, warum aus Ihrer Sicht das nicht sachgerecht ist. Und die zweite Frage, die ich auch gerne an Sie, Herr Professor Uwe, richten würde, bezieht sich darauf, wie die Ausnahme von der Sozietätserstreckung für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit zweiten Staatsexamen denn aus Ihrer Sicht dann konkret ausgestaltet werden sollte, also beispielsweise eine zeitliche Begrenzung, etwa während der Promotion oder bis zum Ablauf des möglichen Verbesserungsversuchs. Das würde mich interessieren, welche konkreten Vorstellungen Sie haben. Vielen Dank und nochmal sorry für die Verspätung.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Fichtner. Dann wäre jetzt Herr Kollege Meyer-Soltau mit seiner Frage dran.
Ja, herzlichen Dank auch. Herzlichen Dank auch für Ihre Ausführungen. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Arlt und an Herrn Göbel. Ihren Aussagen entnehme ich, dass aus Ihrer Sicht das Gesetz keine wirkliche Verbesserung der aktuellen Rechtslage darstellt. Ich frage Sie daher mal ganz einfach, halten Sie den Gesetzesentwurf für Ihren Bereich für überflüssig? Wenn ja oder nein, wäre ich um eine kurze Darlegung dankbar. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Meyer. Sollte auch Frau Kollegin Bock.
Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für Ihre Stellungnahmen. Ich habe zwei Fragen an Herrn Seethaler. Zuerst zu dem Umgehungsverbot, das Sie ja angesprochen hatten. Da sieht ja der Gesetzesentwurf eine Sollregelung für Schuldnerberatungsstellen vor. Welche praktischen Probleme ergeben sich daraus und warum ist aus Ihrer Sicht eine zwingende Muss-Regelung mit Sanktionen erforderlich? Und die zweite Frage auch an Herrn Seethaler zu den Inkassokosten. Wie bewerten Sie die fortbestehende Praxis, dass innerhalb von Konzernen Inkassokosten geltend gemacht werden, obwohl ja häufig kein externer Aufwand entsteht? Und welche konkreten gesetzlichen Regelungen wären erforderlich, um diese Form der Kostenproduktion wirksam zu unterbinden?
Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Bock. Jetzt wandle ich mich schnell vom Vorsitzenden zum Fragesteller. Darf auch zwei Fragen stellen an Herrn Sachverständigen Haug. Ist die Legaldefinition des rechtlichen Hinweises in § 73 Absatz 3 Satz 1 des Brau-Entwurfs aus Ihrer Sicht hinreichend klar von einer unverbindlichen Beratung abgrenzbar? Und sehen Sie insoweit gesetzgeberischen Anpassungsbedarf? Und die zweite Frage zum Komplex Kanzleiabwickler. Welche praktischen Probleme ergeben sich bei der Abwicklung unter der geplanten Regelung? Damit sind wir mit der ersten Fragerunde zu Ende und kommen zur Beantwortung in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge. Und von daher darf ich Ihnen, Herr Professor Dr. Uwe, das Wort erteilen zur Beantwortung der beiden Fragen von Herrn Kollegen Dr. Fechner.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Dr. Fechner. Zunächst möchte ich ausdrücklich begrüßen, dass das BMJV die Anregung vor allem des DAV aufgegriffen hat, in 45 Brau künftig sämtliche Fälle der wissenschaftlichen Mitarbeit von der Sozietätserstreckung auszunehmen und die Regelung für wissenschaftliche Mitarbeiter, denen für Referendare im Vorbereitungsdienst anzugleichen. Ist aber in der Tat nicht sachgerecht, wissenschaftliche Mitarbeiter nach der zweiten Staatsprüfung Rechtsanwälten gleichzustellen. Die praktischen Probleme für die betroffenen Berufsausübungsgesellschaften sind groß, die Folgen für die betroffenen Juristinnen und Juristen gravierend. Ihr Berufseinstieg wird massiv erschwert, weil Berufsausübungsgesellschaften gleich welcher Größe die Risiken einer früheren mögliche Interessenkonflikte auslösen, Tätigkeit bei einem Wettbewerber mit guten Gründen nicht zu tragen bereit sind. In der Praxis werden wissenschaftliche Mitarbeiter, ob vor oder neben dem Referendariat, in Nebentätigkeit oder nach der zweiten Staatsprüfung, meist in gleicher Weise eingesetzt. Beide Personengruppen sind mangels Anwaltszulassung gerade nicht zur unabhängigen Erbringung von Rechtsdienstleistungen wie ein Rechtsanwalt befugt. Sie arbeiten diesen zu. Wer sich hingegen inhaltlich bereits auf Anwaltstätigkeit fokussiert, wird nach dem zweiten Examen ohnehin die Zulassung zur Anwaltschaft schon allein wegen des Zugangs zum Versorgungswerk und der Möglichkeit zur Nachversicherung dort anstreben und hierauf nicht verzichten, nur um künftig einem Tätigkeitsverbot unterfallen zu können. Deshalb sind diejenigen, die aus persönlichen Gründen auf eine Zulassung einstweilen verzichten, in ihrem beruflichen Fortkommen unnötig behindert. Und das ist nicht überzeugend. zur zeitlichen Komponente, die Herr Dr. Fechner angesprochen hat. Die zeitliche Begrenzung des keine Sozietätserstreckung auslösenden Zeitraums nach Bestehen der zweiten juristischen Staatsprüfung sind zwar als vermittelnde Lösungen nicht völlig ausgeschlossen, sie werfen aber eine Reihe von Abgrenzungs- und Zweifelsfragen auf, deren Lösung aus meiner Sicht in keinem angemessenen Verhältnis zu einem etwaigen Vorteil stehen. Was wäre der auslösende Zeitpunkt, etwa bei einem bestandenen Examen, wenn die Assessorin oder der Assessor einen Notenverbesserungsversuch unternimmt und die Vorbereitungsphase dafür mit wissenschaftlicher Mitarbeit finanziert? Wie verhält es sich, wenn das Promotionsvorhaben länger als der befreite Zeitraum dauert? Sollen dann die Anwaltskammer im Falle eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens rückblickend die Angemessenheit der Dauer der Promotionszeit prüfen? Was ist bei einer wissenschaftlichen Mitarbeit in einer Kanzlei flankierend zu einem externen Habilitationsvorhaben an einer Universität oder einer anderen Postdoc-Tätigkeit an einer Forschungseinrichtung, die ohne die Mitarbeit in einer Anwaltskanzlei den Lebensunterhalt nicht ausreichend sicherstellt? Eine generelle Ausnahme für wissenschaftliche Mitarbeit scheint mir aus den genannten Gründen auch nicht missbrauchsanfällig. Wer Anwältin oder Anwalt werden will, wird aus rationalen Erwägungen heraus dafür den frühestmöglichen Zeitpunkt wählen und sich nicht durch Vorbefassungsregeln davon abhalten lassen. Für alle anderen brauchen wir aus meiner Sicht, Herr Dr. Fechner, eine generelle Ausnahme. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Uwe. Herr Seethaler, Sie dürfen zu den beiden Fragen der Kollegin Bock Stellung nehmen.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Ich fange mal an mit dem Umgehungsverbot. Der Gesetzesentwurf sieht dabei vor, dass eine Sollregelung für Schuldenerwartungsdienststellen bzw. auch für die Verbraucherzentralen eingeführt wird, während bei den Anwälten es weiterhin oder bei einer Muss-Regelung bleibt. Diese vorgesehene Sollregelung würde in der Praxis sehr problematisch sein, weil sie keine verbindliche Pflicht wäre, sondern nur eine mehr oder weniger unverbindliche Erwartung formuliert. Eine Sollvorschrift eröffnet den Inkassodienstleistern weiterhin einen erheblichen Spielraum, sich im Einzelfall darüber hinwegzusetzen. In der Praxis besteht daher die Gefahr, dass trotz bestehender Vertretung durch Schuldenerwartungsdienste weiterhin direkt auf die betroffenen Verbraucherinnen eingewirkt wird. Aber die Schuldenerwartung dient dazu, Verbraucherinnen vor solchen Drucksituationen zu schützen und eine planvolle Lösung der Schuldenproblematik in Ruhe zu erreichen. Wenn Inkassounternehmen diese Vertretung umgehen können, ohne große Sanktionen befürchten zu müssen, wird dieser Schutz unterlaufen und das Beratungsverhältnis zudem belastet. Verbraucherinnen bleiben weiterhin direkter Ansprache und Druck und Einflussnahme ausgesetzt. Die Ungleichbehandlung erfolgt auch ohne sachlichen Grund aus unserer Sicht. Der Gesetzesentwurf differenziert zwischen anwaltlicher Vertretung und anderen Stellen. Diese Differenzierung ist nicht gerechtfertigt. Auch Schuldenerwartungsstellen und Verbraucherzentralen übernehmen im Rahmen der Schuldenerwartung gleichwertige Schutz- und Vermittlungsrollen. Eine schwächere Regelung für Schuldenerwartungsstelle führt daher zu einer systematischen Schlechterstellung der dort vertretenen Verbraucherinnen. Und ohne klare Pflicht fehlt auch die Grundlage für Sanktionen. Verstöße blieben dann praktisch folgenlos. Und das genau zeigen die bisherigen Erfahrungen im Kassorecht. Regeln ohne Sanktionen bleiben stumpfe Schwerter. Was das Konzerninkasso angeht, ist dies nun durch die aktuelle Rechtsprechung des BGHs zwar zulässig. Sie ist praktisch oder weiterhin ökonomisch und rechtlich hochproblematisch. Ich hatte schon erläutert, dass durch diese konzerninternen Verschiebungen an Tochterunternehmen künstlich, sage ich mal, Kosten generiert werden, ohne dass ein tatsächlicher Schaden entstanden ist. Das Kostenrisiko trägt in der Regel nicht der Gläubiger, sondern es wird dem Schuldner auferlegt. Das Ergebnis ist ein dogmatischer Widerspruch. Es wird ein Schaden geltend gemacht, der wirtschaftlich nicht existiert. Um diese Fehlentwicklung wirksam zu unterbinden, braucht es unserer Ansicht nach vier zentrale gesetzgeberische Maßnahmen. Die erste wäre, Inkassokosten dürfen nur erstattungsfähig sein, wenn beim Gläubiger tatsächlich eine wirtschaftliche Belastung entstanden ist. Für konzerninterne Leistungen ohne echten Drittaufwand muss die Erstattungsfähigkeit ausgeschlossen werden. Zweitens, es braucht einen eigenständigen Kostenrahmen für Inkasso. Masseninkasso darf nicht weiter an anwaltlichen Gebührenstrukturen ausgerichtet werden. Die Vergütung muss sich vielmehr am realen Aufwand orientieren. Und drittens, strengere Transparenz- und Nachweispflichten. Inkassodienstleister müssen ihre Vergütungsvereinbarungen und die konkret erbrachten Leistungen offenlegen und im Streitfall nachweisen. Viertens, Verstöße gegen Transparenzpflichten sollten automatisch zum Verlust des Kostenerstattungsanspruchs führen. Gleichzeitig muss die Inkassoaufsicht deutlich gestärkt werden mit niedrigen Eingriffsschwellen, schnelleren Verfahren und auch einer proaktiven Marktüberwachung. Dankeschön.
Vielen herzlichen Dank, Herr Seethaler. Frau Noll, Sie erreichte eine Frage von Herrn Kollegen Dr. Steffen.
Ja, vielen Dank dafür. Genau, es ist so, dass das geltende Recht tatsächlich weiterhin davon ausgeht, dass es individualisierte, kostenintensive Verfahren gibt, in denen jeweils rechtsberatend mit rechtlicher Prüfung der Rechtsdienstleister oder der Anwalt tätig wird. Es ist so, dass einfach inzwischen das nicht mehr die Realität widerspiegelt. Und es ist auch so, dass es nicht nur bei Inkassodienstleistern ist, sondern es auch Anwälte gibt, die das Masseninkasso betreiben. Das heißt, wenn wir danach schauen, wie gegenüber dem Schuldner oder dem Verbraucher die Tätigkeit hergebracht wird, dann ist das in Teilen identisch. Dann macht es aber auch nicht viel Sinn, hier diese Regelung zu haben und da diese oder anders gesagt als Gesetzgeber zu sagen, gut, wir behandeln es gleich, aber jeweils in zwei verschiedenen Gesetzen. Deswegen unser Ansatz zu sagen, wie ist die Tätigkeit, tätigkeitsbezogen eben dann auch zu regulieren. Wäre das jetzt die Basis, um auch zu einer angemessenen Kostenregel zu kommen? Ja, insofern, als dass man unterscheiden müsste, weiter natürlich trotzdem zwischen rein automatisierender Tätigkeit über Masseninkasso und rechtlicher Prüfung. Inkasso durch Legal Take-Angebote erfolgt in Teilen eben mit rechtlicher Vorprüfung. Inkasso, ich würde jetzt mal so ein bisschen sagen, man muss schauen, ist der Verbraucher Schuldner oder Gläubiger. Wenn der Verbraucher eben Schuldner ist, dann ist er damit konfrontiert, dass es der Inkassobranche gibt, die wie viele Millionen auch immer Forderungen eintreibt, sehr viel automatisiert macht, auch damit wirbt, dass sie das mit KI macht und da wenig rechtliche Prüfung ist und auch den Prüfpflichten eben nicht nachkommt. Und da muss man schauen, wie ist die Kostenrealität? Also wenn es ein Masseninkasso gibt, dann kann es aus meiner Sicht nicht sein, dass die Branche immer wieder behauptet, das ist genauso teuer, als würde sich das jeweils einzeln individuell jemand anschauen. Und unserer Ansicht nach muss da eben das BMJV neutral, objektiv das untersuchen, sich hier nicht auf die Aussagen der Branche verlassen und dann an angemessenen, eben ja, den Kostenrealitäten abbildenden Rahmen schaffen. Und dann kann man unterscheiden danach noch, inwiefern wird jemand rechtsberatend oder rechtlich prüfend tätig oder nicht.
Vielen Dank, Frau Noll. Herr Professor Dr. Kilian, Sie haben eine Frage von Herrn Kollegen Wiegelmann und eine Frage von Herrn Kollegen Dr. Steffen erhalten.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Ja, die Frage nach dem UWG-Instrumentarium für die Rechtsanwaltskammern, da macht es, glaube ich, Sinn, sich zu vergegenwärtigen, wo man eigentlich herkommt. Die Kammern sind ja eine Behörde und Behörden handeln normalerweise ja nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz. Und wenn Behörden halt ein Verhalten abstellen wollen, stellen sie das halt durch eine Untersagungsverfügung ab. Das haben die Kammern auch lange Zeit so gemacht, bis der Bundesgerichtshof dann irgendwann 2002 gesagt hat, das geht so nicht, es geht vielleicht grundsätzlich, müsste es gehen, könnte man daraus lesen, weil ihr ja eine Behörde seid, aber weil der Gesetzgeber halt 1960 euch drei bestimmte spezifische Instrumente an die Hand gegeben hat in der Bundesrechtsanwaltsordnung, könnt ihr nicht als Behörde jetzt aus eurem besonderen Verwaltungsrecht sozusagen herausgehen und aufs allgemeine Verwaltungsrecht zurückgreifen. Und der Ausweg ist dann letztendlich nach dem UWG auf Unterlassung zivilrechtlich vorzugehen. Jetzt holt man das quasi in die BRAO rein, beschneidet aber das traditionelle Instrumentarium des Wettbewerbsrechts, was ja vor allem auf eine schnelle Lösung ausgelegt ist, im einstweiligen Rechtsschutzverfahren, indem man da ein Vorschaltverfahren zwingend vorsieht, dann wäre eigentlich aus meiner Sicht die logische Konsequenz doch zu sagen, ehe wir jetzt das Zivilrecht deformieren und in das Recht, das Handlungsinstrumentarium einer Behörde vorsehen, dann machen wir es doch so, wie es früher schon mal war und machen es mit einer Untersagungsverfügung. Das haben die Wirtschaftsprüfer in der Wirtschaftsprüferordnung entsprechend gemacht. Da gibt es diese Regelungen in 68a, b und c. Dann gibt es halt ein Ordnungsgeld, wenn man gegen die Untersagungsverfügung verstößt und hat eigentlich ein in sich schlüssigeres Gesamtkonzept. Das wäre aus meiner Sicht vorzugswürdig zu diesem UWG-Instrumentarium, würde dann auch Probleme, darf man gegen andere Kammerangehörige vorgehen und Ähnliches dann natürlich beseitigen. Die Frage nach dem, wie Herr Dr. Steffen gestellt hat, nach den einheitlichen Regelungen, ich erinnere mich, das war, glaube ich, bei der Anhörung 2022, als schon mal Änderungen im RDG waren, da war ich auch Sachverständiger, da fiel uns dann irgendwann in der Anhörung auf, es wäre doch sinnvoll, vielleicht im RDG auch Regelungen zu Vergütungsvereinbarungen vorzusehen, weil die Steuerberater haben das, die Rechtsanwälte haben das, wie können jetzt Inkassodienstleister Vergütungen vereinbaren, dann ist das noch schnell aufgenommen worden. Jetzt haben wir festgestellt, es wäre sinnvoll, vielleicht irgendwas zur Umgehung aufzunehmen im RDG für Inkassodienstleister. Und so ist das in den letzten Jahren halt nach und nach der Fall gewesen, dass man gesehen hat, wir haben halt eine asymmetrische Regulierung von Rechtsdienstleistern, die eigentlich dasselbe machen. Und das müssen wir irgendwie angleichen. Und die Frage, macht das jetzt Sinn, immer durch Copy und Paste für jeden Beruf das sozusagen dann zu vervielfachen? Oder macht es Sinn, Regeln, die jetzt nicht statusprägend sind für den Beruf des Rechtsanwalts und des Steuerberaters? Ich sage mal ein Beispiel, ob man ein Zurückbehaltungsrecht an der Handakte hat, weil eine Rechnung nicht bezahlt worden ist. Oder ob die Vereinbarung der Vergütung in Textform oder in Schriftform oder was auch immer getroffen werden muss, ob man das nicht rauszieht. Es gibt im BGB ja seit einiger Zeit zum Beispiel besondere Regelungen für Behandlungsverträge von Heilberuflern. Es gibt besondere Regelungen für zivilrechtliche Regelungen für Ärzte und Architekten. Ob man solchen Kleinkram, will ich das mal nennen, dann nicht rauszieht, um dann solche Diskussionen zu vermeiden, wie wir sie jetzt haben, dass im 12-Bohrer beim Umgehungsverbot irgendwie zwei Worte anders sind als jetzt im vorgeschlagenen 13, ich weiß gar nicht, welche Buchstabe es ist, RDG zum Umgehungsverbot der Inkassodienstleister. Das löst allerdings natürlich nicht das Problem jetzt der Inkassokosten, das muss man halt schon sagen, das ist eigentlich ein anderer Problembereich, das würde das nicht lösen. Das muss ich also einräumen natürlich.
Vielen herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Kinnian. Herr Haug, Sie dürfen mir zwei Fragen beantworten.
Ja, sehr geehrter Herr Vorsitzender, vielen Dank für das Wort und für die Fragen. Ihre erste Frage ging zu dem Verhältnis rechtlicher Hinweis und der unverbindlichen Beratung und ob sich da ein gesetzgeberischer Anpassungsbedarf ergibt aus sozusagen praktischen Erwägungen. Das berührt natürlich sozusagen die tägliche und vornehmste Arbeit der Rechtsanwaltskammer, weil das natürlich unsere Hauptaufgabe, so verstehen wir es jedenfalls, ist, unsere Mitglieder in berufsrechtlichen Fragen zu beraten. Ich möchte auch nicht verhehlen, dass da die Auffassungen unter den verschiedenen regionalen Kammern unterschiedlich sind, was diese Fragestellung angeht, ob das ausreicht, ob das hinreichend klar und deutlich wird, was jetzt eigentlich was ist, ob man sich, wenn man am Telefon eine Auskunft gibt, hier schon in ein so vermintes Terrain begibt. Ich bin als Präsident der Rechtsanwaltskammer Karlsruhe ein praktisch denkender Mensch und bin zuversichtlich, dass wir es hinbekommen als Kammern, mit dieser Art der Unterscheidung, wie sie jetzt im Gesetz getroffen ist. Und es wird ja entsprechend dargestellt, unverbindliche Beratung einerseits und die Legaldefinition des rechtlichen Hinweises andererseits, der eben eine, sagen wir mal, etwas intensivere Befassung mit einer berufsrechtlichen Frage bedeutet, der Vorstand macht das, nicht nur vielleicht ein Geschäftsführer einer Rechtsanwaltskammer, auf telefonischen Zuruf hin. Ich glaube schon, dass man hinreichend deutlich machen kann, was was ist und damit auch hinreichend deutlich für den sozusagen Beratungsempfänger wird, was was darstellen soll. Also insofern meine ich, wir können damit in dieser Ausgestaltung damit leben. Zu der Frage praktische Probleme, wenn man sich den Gesetzentwurf zum Thema Kanzleiabwicklung angeht, hatte ich ja schon in meinem Einführungsstatement ein paar ganz handfeste Fragen aufgeworfen, die sich eben stellen, wenn man diese Prognoseentscheidung ja irgendwann zu treffen hat. Das ist schon die erste Frage. Wann ist die eigentlich zu treffen? Wer hat sie eigentlich zu treffen? Wie ist eigentlich dieser Betrag zu verstehen, wie muss ich das bemessen, was passiert im Nachhinein, wenn sich herausstellt, oh, da war ich daneben gelegen. Das sind ganz praktische Fragen, die natürlich auch heftige Auswirkungen haben können. Und die Situation muss man sich vorstellen. Was uns ja umtreibt, sind nicht diese klassischen früheren Abwicklungsfälle, die handhabbar waren und wo wir in aller Regel ja auch gar kein großes Problem gesehen haben, weil die Abwicklung auch ohne Inanspruchnahme einer Bürgenhaftung vonstatten ging. Wir haben es halt zunehmend mit dem zu tun, was wir Chaoskanzleien nennen. Und da kann es durchaus sein, dass schon die organisatorische Sichtung, was da eigentlich alles ist und wie damit umzugehen ist, diesen Rahmen sprengen würde, dieser 10.000 Euro. Und das macht es wenig hilfreich im Ergebnis für die Kammern und risikoreich in der Frage, wie diese Entscheidungen dann zu treffen sind. Und die ganz handgreiflichen praktischen Probleme hat ja auch Herr Kollege Dr. Alt schon angesprochen, nämlich die Frage, finden wir dann überhaupt noch geeignete Abwickler, die bereit sind, in der Lage sind, sich diese Mühsal auf sich zu nehmen, voll in der Haftung zu stehen und dann zu wissen, bei 10.000 Euro ist aber Schluss, weil mehr gibt es in keinem Fall über die Bürgenhaftung. Und tatsächlich ist ja der gesetzgeberische Hintergrund der Bürgenhaftung tatsächlich, dass man der Sorge Herr werden wollte, geeignete Abwickler zu finden. Und deswegen halten wir diesen Weg für nicht den richtigen. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Haug. Herr Göbel, Sie haben zwei Fragen von Herrn Kollegen Özdemir und eine Frage des Kollegen Meyer-Soltau bekommen. Und ich darf Ihnen die Gelegenheit zur Antwort geben.
Es beruhigt mich, dass da keine 4, sondern eine 6 steht, dass ich ein bisschen mehr Zeit dafür habe. In der Kürze der Zeit will ich trotzdem für die erste Frage mich beschränken aufs Erbrecht. Warum Erbrecht bei der Sachkunde? Ganz einfach, Gläubiger und Schuldner sterben und erben. Und ich glaube, viel häufiger, als dass sie Grundschulden oder Hypotheken haben. Das dritte Buch des BGBs soll drin bleiben. Damit ist eigentlich die Frage schon sehr schnell angesprochen. 1967 BGB sagt, dass der Schuldner oder sein Erbe eben auch für Nachlassverbindlichkeiten haftet, bedeutet, wenn eben der Schuldner verstorben ist, und ich darf daran erinnern, ein Vollstreckungstitel wirkt mindestens mal 30 Jahre, dann ist es einfach so, dass der Erbe ermittelt werden muss. Gewillkürte Rechtsnachfolge oder gesetzliche Rechtsnachfolge. Das ist schon der größte Teil des Erbrechtes, der Regelungen, die dort sind. Von daher mir unverständlich, wie man das eigentlich dann streichen kann. Und das öffnet auch den Weg in eine Regelung, wo ich glaube, dass in der Vergangenheit ein redaktioneller Fehler gemacht worden ist, in § 10 FAMFG, der nämlich die Postulationsfähigkeit in diesem Bereich nicht vollständig vollzieht. Die Verbraucherzentralen, die Schuldnerberatung haben da keine Postulationsfähigkeit, genauso wie die Inkassodienstleister nicht, obwohl man natürlich für diese Frage zu klären schlichtweg ins zum Nachlassgericht gehen muss und muss einfach gucken, gibt es da eine gewillkürte letztwillige Verfügung oder eben auch nicht. Es ist so, dass man das Ganze natürlich auch umgekehrt sehen muss. Der Schuldner könnte natürlich auch Erbe oder noch sehr viel häufiger Pflichtteilsberechtigter sein. Jetzt gilt wieder das gleiche System. Ich muss im Prinzip gucken, wo ist denn der Erblasser, in welcher Art und Weise ist der Schuldner im Prinzip dann Erbe oder Pflichtteilsberechtigter geworden, allein oder mit anderen zusammen. Und das wirkt sich aus auf den Pfändungs- und Überweisungsbeschluss. Und da bin ich beim Vollstreckungsrecht. 727 erlaubt ihm, die Rechtsnachfolge umzuschreiben. 779 sagt, ich darf in den Nachlass vollstrecken. 792 erlaubt sogar, den Erbschein zu beantragen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir den kleinen Ausritt in jemand, der viel Fortbildung macht des Erbrechts. Für meine Begriffe zwingend, und ich könnte das beim Familienrecht eigentlich genauso fortsetzen. Und damit bin ich bei der zweiten Frage, die Sie gestellt haben, Herr Özdemir, die Frage, qualifizierte theoretische Sachkunde, soll man das aufwerten? Für meine Begriffe sind das zwei Pfeiler, eine qualifizierte theoretische Sachkunde und eine effektive Aufsicht, um tatsächlich zu einem sachgerechten Ausgleich zwischen Gläubiger und Schuldner und Verbrauchern und ihren jeweiligen Bevollmächtigten dann zu kommen. Der Inkassodienstleister wie der Rechtsanwalt kann im Prinzip nur auf der Grundlage von Sachkunde einerseits die Berechtigung der Forderungen im Prinzip prüfen. Er kann auf der anderen Seite aber auch nur prüfen, welche Einwendungen und Einreden hat denn der Schuldner, in welcher Weise muss er sie beachten oder nicht beachten. Wir haben ja Regelungen im Gesetz. Eine Verjährung oder eine Rechtsschuldbefreiung muss nur auf Einrede berücksichtigt werden, andere Sachen eben auch unmittelbar. Und ich muss auch ganz salopp sagen, umso höher die Anforderungen an die Sachkunde, umso eher kann ich eben den Dienstleister auch in seine Pflicht nehmen und sagen, du hast die Pflicht, dich vorzubilden, und dann kannst du dich auch nicht darauf berufen, das Ganze nicht gewusst zu haben. Und ich bin tatsächlich der Meinung, dass in Abwandlung der derzeitigen Rechtslage am Ende des Tages der Gesetzgeber das in die Hand nehmen sollte und das in das Gesetz nehmen sollte und nicht nur in der Rechtsdienstleistungsverordnung lassen sollte, damit eben die theoretische Sachkunde nicht nur eine Formalie ist, nicht nur ein Erwerb eines Scheins, sondern am Ende da tatsächlich auch was dahinter steht. Und da bin ich mit dem Kollegen Kilian eher der Meinung, jetzt drücke ich mich vorsichtig aus, damit der ein oder andere dort oben nicht Schnappatmung kriegt, bei 200 Stunden plus X, das wäre für mich schon der nächste Schritt in der Fortentwicklung dessen. Wir haben ja ähnliche Diskussionen auch bei den Gerichtsvollziehern. Ne? Mit Fachlehrgängen will man da eine Rechtspflegeausbildung oder Ähnliches machen. Und ich sehe auch eine Pflicht der kontinuierlichen Fortbildung in diesen Bereichen. Und ich glaube auch, dass man nicht so schmal sein sollte, wie es heute der § 4 RDV ist. Ich mache so einen Sachkundelehrgang mehr als 20 Jahre und ich muss sagen, dafür muss man die Leute vor sich sitzen haben. So etwas muss in Präsenz stattfinden. Ich muss mit einer Gruppe, ich muss mit Einzelnen arbeiten können. Das geht nicht, wenn ich 20 Kacheln sehe und weiß nicht, ob der parallel eigentlich E-Mails liest oder sich um die Ausbildung kümmert an der Stelle. Und das sind leider Auswirkungen, die wir im Moment im tatsächlichen Markt sehen. Die dritte Frage, Herr Mayer-Soltau, Sie hätten mich falsch verstanden, wenn Sie meine Eingangsstatement so verstehen würden, dass ich sage, das Gesetz sei überflüssig oder Ähnliches, sondern es ist wichtig, weil es natürlich Fragen, die anstehen, Konzerninkasso, Sachkunde, Umgehungsverbot eben adressiert und sagt, wir brauchen dort einfach eine Regelung. Das bedeutet aber gleichwohl nicht, dass man nicht sagen kann, im Detail ging es noch an ein paar Stellen ein bisschen besser, als es heute ist. Ich habe dazu was angesprochen und ich würde eine Frage ansprechen, für die ich im Eingangsstatement dann keine Zeit mehr habe, dass vielleicht, es geht um Missbrauch, man auch noch mal ein Auge darauf werfen soll, was ist eigentlich mit denen, die sich außerhalb des RDGs bewegen. Braucht es nicht eigentlich einer qualifizierten Sanktionierung, wie zum Beispiel eines qualifizierten Betrugstatbestandes für solche Dinge? Wir haben eine Inkasso-Liste, eine Schwarzliste Inkasso in Brandenburg und das Bundesamt für Justiz teilt mir an der Stelle mit, ja, gegen die können wir alle nichts tun, weil uns ist ja keine, wir können ja niemandem eine Untersagungsverfügung zustellen, öffentliche Zustellung geht nicht und es ist so, das sind ja Leute, die existieren teilweise nicht, die können wir nicht ermitteln. Jetzt hat es gut geklappt.
Vielen Dank, Herr Göbel. Dann kommen wir zu Herrn Dr. Alt. Sie haben jetzt die längste Antwortzeit, denn Sie haben Fragen von Herrn Kollegen Wiegelmann, zwei Fragen von Kollegin Hirl und eine Frage von Herrn Kollegen Mayer-Soltau bekommen. Bitte sehr.
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch mal zu den 10.000 Euro als erstes. Die 10.000 Euro, ich kann mich da auch an Herrn Haug wiederum ein bisschen anschließen.
Könnten Sie bitte immer ja, in Richtung des Mikrofons sprechen, denn sonst wird das
etwas schwierig. Also erst mal zu den 10.000 Euro, die natürlich für uns kammerverführerisch sind. Wir haben ja Kammern, die haben uns gemeldet, die zahlen pro Fall knapp 100.000 Euro für eine Praxisabwicklung. Wenn dann im Gesetz steht, 10.000 Euro ist das Höchste, ist es natürlich für uns verführerisch. Aber wir haben darüber diskutiert und haben gesagt, wir würden unsere Aufgaben vernachlässigen. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Besteuerungsverfahren am Laufen bleibt. Und dann ist es auch unsere Aufgabe, dafür zu sagen, dass wenn ein Steuerberater als Organ der Steuerrechtspflege nicht mehr weiterkommt, wir dafür sorgen, dass es geordnet übergeleitet wird. Und deswegen haben wir diesen sozusagen Brocken sozusagen geschluckt und gesagt, wir bleiben dabei. Das ist das eine. Das andere ist, die Grenze ist ja auch ein bisschen willkürlich. Ne? Das sind ja die Kanzleien, die sind groß, klein. Aber die 10.000 Euro sind immer 10.000 Euro. Und es gibt Kanzleien, da ist es im Prinzip so, ich sage mal, da stirbt jemand mit einem Herzinfarkt, da sind Mitarbeiter, da kann man alles schnell regeln. Und es gibt andere Kanzleien, die sind die auch von den hauptbeschriebenen Chaos-Kanzleien. Das sind das, was darüber hinaus noch dazu kommt, ist die Frage der Abgrenzung. Wo ist sozusagen schon ein Fortführen und Abwickeln der Tätigkeit? Wo ist noch ein Aufräumen? Auch da sehen wir Schwierigkeiten sozusagen zu sagen, das zählt dann zu den 10.000 Euro, das noch nicht. Deswegen, auch wenn es für uns sozusagen saurer Drops ist, wollen wir dabei bleiben. Und da sind auch nicht alle Kammern mit zufrieden, darf ich bei der Gelegenheit sagen. Nächster Punkt, die missbilligende Belehrung. Man muss sich ja Kammern auch, sage ich mal, in den 20er Jahren jetzt, 2020er Jahren, so ein bisschen so vorstellen, dass sie auch im Gegensatz zu dem, was Herr Uwe gesagt hat, schon eine ganz ordentliche Modernisierung erfahren haben. Das heißt, wir sind ja nicht mehr diejenigen, die unsere Mitglieder drangsalieren, sondern wir sind diejenigen, die unsere Mitglieder auch beraten. Wenn wir jetzt mit rechtlichem Hinweis, missbilligender Belehrung in so Situationen kommen, dass wir eigentlich schon im Rahmen unserer Beratungspraxis eigentlich schon fast zu einer Sanktionierung kommen müssen, weil die so niedrigschwellig ist, dann werden wir eigentlich unserer Aufgabe einer modernen, dienstleistungsorientierten Verwaltung nicht mehr gerecht. Und in diese Ecke wollen wir nicht geraten. Und vor dem Hintergrund haben wir auch gesagt, dass eine ruhige einfach an der Stelle ausreichend ist. Ein Punkt dann als nächstes noch zu der Mitteilung im Beschwerdeverfahren. Da vertreten wir die Auffassung, dass letztendlich ja das Verfahren, was wir gegen den Berufsträger führen, aufgrund der Tatsache, dass wir von irgendwem einen Hinweis erlangt haben, dass da was schief geht, das führen wir mit dem Berufsträger. Und letztendlich hat derjenige, der diesen Hinweis dann gegeben hat, eigentlich kein Interesse mehr aus unserer Sicht daran, dieses standesrechtliche Verfahren nachvollziehen zu können. Denn er hat ja seine eigenen Möglichkeiten. Er kann ja seine Interessen zivilrechtlich verfolgen und kann dann gegen denjenigen vorgehen. Als letztes, und da kann ich mich auch so ein bisschen Herrn Göbel anschließen, Herr Mayer-Solter, vielen Dank für Ihre Frage. Überflüssig? Nein. Eigentlich, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie sozusagen auch Ihre Zeit damit aufwenden, sozusagen sich der Erneuerung unseres Gesetzes zuzuwenden. Und ich will vielleicht auch noch mal ein paar Punkte sagen, die so auf ganz kleiner Basis auch den Bürokratieabbau deutlich machen. Wir haben ja einmal schon vorhin gesprochen darüber, dass die Rechtswege vereinheitlicht werden. Das macht es für die Richter einfach leichter, weil nicht unterschiedliche Gerichte sich mit Fragen befassen müssen, die dann beide jeweils können müssen. Das ist ein Bürokratieabbau, den da draußen keiner merkt, aber der findet im Kleinen statt. Ein weiterer Bürokratieabbau ist zum Beispiel bei den Gesellschaften, der Berufsausübungsgesellschaften, der Steuerberaterkammer in diesem Falle, dass man nicht mehr jedes Jahr seine Gesellschafterliste hinschicken muss, wenn sich gar nichts geändert hat, sondern nur noch bei Änderungen. Da haben wir auch sozusagen ein modifiziertes Vorgehen vorgeschlagen. Aber für viele Steuerberatungsgesellschaften würde es dann möglich sein, nicht immer laufend alles mitteilen zu müssen, wenn sich eben nichts geändert hat. Insofern sind wir für das Gesetzgebungsverfahren durchaus dankbar. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Alt. Bevor wir jetzt zur nächsten Fragerunde kommen, darf ich sehr herzlich auf den Zuschauerrängen die ehemalige Kollegin Steffen begrüßen. Schön, dass das, was wir beraten, so spannend ist, dass sogar aus dem Kreis der Ehemaligen genau beobachtet wird, was wir tun. Herzlich willkommen. Wir kämen zur zweiten Fragerunde. Da habe ich bisher Fragen von Herrn Dr. Steffen, Herrn Mayer-Soltau, Herrn Wiegelmann, Frau Kollegin Hirl und Herrn Kollegen Özdemir und jetzt auch von Frau Kollegin Bock. Dann kommen wir zu Herrn Dr. Steffen.
Ja, vielen Dank. Ich habe zwei Fragen an Frau Noll. Meine erste Frage bezieht sich auf den 13b RDG in diesem Entwurf. Das schöne Wort zeitnah, Sie haben es ja angesprochen. Ich hatte mir das für die erste Lesung im Plenum auch mal angeschaut, habe die KI gefragt. Die KI sagt zeitnah, das ist irgendwann zwischen sofort und dem Gesamtnimmerleinstag. Das lässt natürlich dann Spielraum offen, dass die Verjährung unter Umständen dann vorher einsetzt. Sie haben sich ja Gedanken gemacht und auch einen Regelungsvorschlag gemacht und haben ja auch gerade noch mal vorgetragen, Sie würden das durch unverzüglich ersetzen. Das immerhin ist ja mit einer rechtlichen Definition im Rechtsverkehr versehen, anders als zeitnah. Ich habe mich nur gefragt, ob denn tatsächlich Ihr Anknüpfungspunkt für das ab wann unverzüglich hilfreich ist. Denn Sie setzten ja letztlich auf den Abschluss der Prüfung durch den Dienstleister. Und wenn der Dienstleister sich sehr lange Zeit mit seiner Prüfung lässt und dann unverzüglich mitteilt, kann es ja trotzdem kurz vor Ablauf der Verjährung sein. Der Bundesrat hat ja umgekehrt eine Frist vorgesehen, hat gesagt, also wenn ein Dienstleister einen solchen Auftrag entgegennimmt, muss er binnen einer bestimmten Frist eine Prüfung vornehmen. Da würde mich interessieren, wie Sie da auf diese Varianten gucken und ob Sie das dann, was Sie uns empfehlen würden, da weiterzumachen. Und meine zweite Frage ist im Grunde eine offene Frage, ob Sie bei der Regelungsmaterie, die wir hier vorliegen haben, aus der Perspektive des Verbraucherinnenschutzes uns noch weitere Hinweise geben wollen, die bislang hier noch nicht zur Sprache gekommen sind.
Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Steffen. Herr Kollege Mayer-Soltau.
Ja, vielen Dank. Ich habe auch noch mal zwei Fragen. Einmal an Herrn Seethaler. Wie können bzw. sollen aus Ihrer Sicht die tatsächlichen Kosten des Inkassos im Einzelfall konkret nachgewiesen werden? Und an Herrn Professor Dr. Uwer möchte ich gerne die Frage stellen. Sehen Sie bei der Umsetzung Ihres Vorschlages für die Formulierung der berufsrechtlichen Vorschriften zur Haftungsbegrenzung für Anwälte in § 52 BRAU, also Streichung der Worte für Fälle einfacher Fahrlässigkeit, Nachteile bzw. ein Risiko für die Mandanten? Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Meyer-Soltau. Herr Kollege Wiegelmann.
Danke, Herr Vorsitzender. Eine erste Frage an Herrn Haug. In Bezug auf die Kanzleiabwicklung regen Sie in der Stellungnahme an, die bestehende Praxis der Fortführung laufender Mandate zu beenden. Inwieweit würde eine solche Änderung über das allgemeine Lebensrisiko, das jeder trägt, dass sein Vertragspartner stirbt oder Insolvenz anmelden muss, hinausgehen? Und wie ließe sich das absichern in der Praxis? Und die zweite Frage, auch etwas offener, an Herrn Professor Dr. Kilian. Die Sachverständigenanhörung hat ja jetzt auch gezeigt, dass es unterschiedliche Hinweise gibt, Sichtweisen gibt hinsichtlich der Historie und der Praxis, des Instrumentariums, des rechtlichen Hinweis, missbilligende Belehrung. Der Gesetzentwurf nimmt sich eine Neuordnung und eine Harmonisierung zum Ziel, aber das ist natürlich kein Selbstzweck. Also als Vertreter der Wissenschaft gefragt, wie würden Sie dies bewerten, wenn man das nicht harmonisiert unter dem Gedanken der Einheit der Berufsrechtsordnung, so will ich das jetzt mal sagen. Und Herr Vorsitzender, ich glaube, in der ersten Runde die Frage an Herrn Dr. Alt bezüglich der Mitteilungspflicht an den Beschwerdeführer, die war noch nicht beantwortet. Oder ich habe es überhört, dann war es mein Fehler.
Dann nehmen wir die noch mal mit. Frau Kollegin Hiel, Sie sind die Nächste.
Herzlichen Dank. Meine beiden Fragen gehen an Herrn Haug. Das eine wäre mal zum 42 Brau, Verbot der Vertretung widerstreitenden Interessen im Absatz 3. Da gibt es eine Zustimmungsfiktion für Unternehmer nach 2 Wochen. Wie bewerten Sie die im Hinblick auf den Schutz der Mandanten und für, ja, im Hinblick auf die Integrität der Rechtspflege? Und die zweite Frage wäre zu den Berufsausübungsgesellschaften mit Angehörigen anderer Berufe, 59c Neuregelung. Wie bewerten Sie da die vorgesehene Erweiterung des Kreises sozietätsfähiger Personen auf, ja, alle Angehörigen oder Angehörigen von Notarberufen aus anderen Staaten, vor allem im Hinblick auf die anwaltliche Unabhängigkeit? Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Kollegin Hirl. Herr Kollege Özdemir.
Je eine Frage in verschiedene Welten sozusagen. Einmal an Herrn Professor Uwer. Sie haben, wenn ich das richtig rausgehört habe, als zentrales Defizit so ein bisschen herausgearbeitet, dass kein bislang ein wirksames öffentlich-rechtliches Instrument auch fehlt, um fortgesetzte Berufsrechtsverstöße zu unterbinden. Warum genügt aus Ihrer Sicht lediglich der Weg über das UWG nicht? Und warum sprechen Sie sich für eine verwaltungsrechtliche Untersagungsverfügung an der Stelle aus? Und Herr Göbel, wenn ich Sie noch mal adressieren darf, ich möchte an dem Punkt Konzerninkasso noch mal anknüpfen, nicht nur auf § 9 RDG abzustellen, sondern aufsichtsrechtlich auch vollständig auf § 14 RDG nach dem Entwurf zu gehen. Warum reicht aus Ihrer Sicht der in § 9 vorgesehene Untersagungstatbestand nicht aus? Und wodurch würde der praktische Gewinn eigentlich liegen, einer Unterstellung des Konzerninkassos der vollständigen Aufsichtsregime, gerade mit Blick auf den Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern? Danke.
Vielen Dank, Herr Kollege Özdemir und Frau Kollegin Bock.
Ja, danke schön. Ich habe noch mal 2 Fragen an Herrn Seethaler. Sie fordern ja ein eigenständiges Kostenregime für Inkasso-Dienstleistungen. Wie müsste ein solches System konkret ausgestaltet sein, um den tatsächlichen Aufwand realistisch abzubilden und zugleich Masseninkasso zulasten von Schuldnerinnen und Schuldnern unattraktiv zu machen? Und die zweite Frage, welche konkreten Defizite sehen Sie in der bisherigen Aufsicht über Inkasso-Unternehmen? Und welche zusätzlichen Befugnisse über Sanktionsmöglichkeiten benötigt das Bundesamt für Justiz, um rechtswidrige Praktiken tatsächlich effektiv zu unterbinden?
Vielen Dank, Frau Kollegin Bock. Damit sind wir am Ende der zweiten Fragerunde und kommen zur Antwortrunde. Herr Dr. Alt, da war noch die Nachbeantwortung der Frage aus der ersten Runde. Sie hatten noch genügend Zeit übrig gelassen in der ersten Runde. Deswegen gebe ich Ihnen jetzt zunächst das Wort.
Ja, sehr gerne. Ich hatte es vielleicht nicht genau genug ausgeführt. Aber es geht ja im Prinzip darum, dass bei berufsrechtlichen Verfahren eine Mitteilung an denjenigen kommt, der Beschwerdeführer war. Und aus unserer Sicht ist es nicht notwendig, da dieses berufsrechtliche Verfahren im Prinzip nicht die Notwendigkeit hat, denjenigen, der Beschwerde aufgeworfen hat, Genüge zu tun, weil der seine eigenen Wege hat. Der hat seinen zivilrechtlichen Weg, den kann er gehen, da hat er kein Problem. Sondern das Ziel ist sozusagen, denjenigen, der die Beschwerde sozusagen verursacht hat, zu sanktionieren. Und diese Sanktionierung, die kann im Endeffekt bis hin dazu gehen, dass er aus dem Beruf ausgeschlossen wird. Wenn wir aber dazu übergehen würden, dass wir dasjenige, was sozusagen in der Kammer mit demjenigen passiert, der die Beschwerde verursacht hat, dann würden aus unserer Sicht diejenigen, die zivilrechtliche Wege eigentlich einhalten sollten, das nutzen, um sozusagen ihre zivilrechtlichen Wege vorzubereiten. Das heißt, die würden das eine mit dem anderen vermischen und dann kämen wir aus meiner Sicht in Abgrenzungsfragen, die einfach nicht zielgerecht sind in diesem Falle. Und das ist für uns die Haupterwägung, warum wir das nicht wollen. Vielleicht noch den Verbraucherschutz angefügt. Dem wird ja aus unserer Sicht auch Genüge getan, wenn man der Verbraucher, sozusagen derjenige, der dann die Dienstleistung des Steuerberaters in Anspruch genommen hat. Denn der Steuerberater wird ja sanktioniert, wenn was passiert ist, bis hin dazu, dass er aus dem Beruf ausgeschlossen wird. Insofern sehen wir diese Mitteilungspflicht nicht als notwendig an. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Alt. Herr Göbel, Sie haben eine Frage von Herrn Kollegen Özdemir gestellt bekommen.
Ja, danke. Ich will zunächst noch mal sagen, der § 9 RDG sieht eigentlich nur vor, wenn gegen bestimmte Verbraucherrechte verstoßen wird, dass ich dann die Inkassodienstleistung als solches untersagen kann. Das ist eigentlich das schärfste Schwert, was wir haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass es bei der Verletzung von Verbraucherrechten und auch sonstigen Berufspflichten im Angesicht der Berufsfreiheit nach Artikel 12 und auch des verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes am Ende nicht durchsetzbar sein wird, wirklich einem Unternehmen zu sagen, du erbringst jetzt keine Inkassodienstleistung mehr, auch nicht als Konzerngebundene. Und damit würde man, ich darf das so salopp sagen, einen Papiertiger schaffen. Also am Ende würde das in der Wirklichkeit nie ankommen. Und ich muss auch sagen, eine unmittelbare Untersagung als einzige Handlungsoption, die man dann hätte im Konzerninkasso, wäre aus meiner Sicht auch gänzlich unangemessen. Vielmehr ist es richtig, so wie die Kammern es hier auch beschreiben, ein abgestuftes Sanktionssystem zu haben. Man berät, man gibt Hinweise, man mahnt ab. Es gibt dann im RDG die Möglichkeit, Auflagen zu erteilen. Man erteilt dann eben Auflagen für Einzeltätigkeiten. Und erst in der Ultima Ratio, die im RDG im heutigen 14 drinsteht, beharrlicher Rechtsverstoß, dann würde man eben die Dienstleistung tatsächlich auch untersagen. Und ich glaube, in der Stufung würde auch im Konzerninkasso dann dort eine Wirksamkeit entfaltet werden können. Das gilt umso mehr, als dass man, wenn man sich die Inkassolandschaft anguckt, nahezu kein reines Inkassounternehmen auch findet, sondern die machen auch zusätzlich noch Servicedienstleistungen für Dritte. Das bedeutet, man würde jetzt auch noch zwei Aufsichtsregime für das gleiche Unternehmen herstellen. Und da finde ich es viel besser, das alles unter den 14 zu stellen. Und damit hat das Bundesamt für Justiz volle Handlungsfreiheit dort. Ich glaube, das wäre effektiv.
Vielen Dank, Herr Göbel. Dann kommen wir zu Herrn Haug. Sie hatten eine Frage gestellt bekommen von Herrn Kollegen Wiegelmann und zwei Fragen von Frau Kollegin Hirl.
Ja, vielen Dank für die Fragen. Was die Abwicklungsproblematik angeht, haben wir ja genau da den Unterschied. Der Regierungsvorschlag sieht vor, dass der Abwickler die Mandate fortzuführen hat. Das führt dann in der Situation, die wir ja häufig antreffen, dass die Kanzlei abgewickelt wird, wo sozusagen die Vorschüsse schon kassiert, aber die Tätigkeit noch nicht durchgeführt worden ist. Der Abwickler ohne Anspruch auf eine erneute Vergütung, die Mandate dann eben fortzuführen, zu Ende zu bringen hat, während bei unserem Vorschlag die Aufgabe des Abwicklers sich darauf beschränkt, die Mandate zu sichten, das, was unmittelbar erforderlich ist, zu tun und ansonsten für einen geordneten Übergang an eine neue anwaltliche Vertretung zu sorgen, wo dann aber natürlich wieder ein Vergütungsanspruch entsteht, also dann gegebenenfalls weiter oder nochmal die Gebühren anfallen, die schon bezahlt worden sind. Wir meinen, dass das nicht über das übliche Insolvenzrisiko, das ein jeder in der Auswahl seines Vertragspartners trägt, hinausgeht und insofern eigentlich auch keine besondere Problematik verursachen sollte. Die Regelung, die der Gesetzgeber hier vorschlägt, stellt einen sehr umfassenden Insolvenzschutz vor, den es so ansonsten nicht gibt. Und deswegen meinen wir, dass das vertretbar ist, es bei dem üblichen Lebensrisiko zu belassen, zumal man auch sehen muss, wir haben es häufig mit rechtsschutzversicherten Mandanten zu tun, wo ein solcher Anwaltswechsel, wenn er aus diesen Gründen geboten ist, dazu führt, dass der Rechtsschutzversicherer dafür eintritt, sodass sich die Problematik in diesen Fällen jedenfalls deutlich entschärft. So viel dazu. Die Frage nach dem 42 Brau. die berührt ja sozusagen ein, wie man neudeutsch sagt, ein Core Value der Anwaltschaft, ein Kernwert, nämlich die, das Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen. Dieses Verbot der Vertretung widerstreitender Interessen, das dient ja nicht nur dem Schutz des individuellen Vertrauensverhältnisses zwischen Anwalt und Mandant und der Wahrung der Unabhängigkeit des Anwalts, sondern auch dem Gemeinwohl in Gestalt der Rechtspflege, die auf eine Gradlinigkeit der anwaltlichen Berufsausübung angewiesen ist. Der Anwalt darf nicht Diener zweier Herren sein, und das muss in der Allgemeinheit die Wahrnehmung im Rechtsverkehr sein. Deswegen meinen wir, dass eine weitere Aufweichung dieses Tätigkeitsverbots nicht umgesetzt werden sollte. Diese Zustimmungsfiktion, der im Übrigen eine, wie mir mein, viel zu kurze Frist vorausgehen soll, würde dazu führen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Rechtsanwalt und Mandant und letztendlich die Integrität der Anwaltschaft beeinträchtigt wird, und das im Hinblick auf wirtschaftliche Risiken einer Anwaltskanzlei, die aber nach unserer Überzeugung nicht über den Schutz der Rechtssuchenden gestellt werden sollten. Die Frage nach der Erstreckung der sozietätsfähigen Berufe auf alle Angehörigen von Notarberufen aus anderen Staaten, die halten wir auch für problematisch, und zwar schon vor dem Hintergrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Ausgestaltung des anwaltlichen Berufsrechts. In seinem Urteil zum Fremdbesitz hat der EuGH es als begründete Befürchtung angesehen, dass der Rechtsanwalt nicht in der Lage wäre, seinen Beruf unabhängig und unter Beachtung seiner Berufspflichten auszuüben, wenn er einer Gesellschaft angehörte, zu deren Gesellschaften Personen zählen, die zum einen weder den Rechtsanwaltsberuf noch einen anderen Beruf ausüben, für den es Regulative in Form von Berufsregeln gibt. Und dann muss man halt eben sehen, dass der Beruf des Notars in Deutschland ja relativ klar definiert ist, an klare, bedeutende Voraussetzungen anknüpft, das aber in vielen anderen Jurisdiktionen nicht so ist. Wir haben zum Beispiel in den USA Notary Publics, die keine besondere Ausbildung brauchen. Da kann jeder Laie, der einen einwandfreien Leumund hat und legaler Einwohner eines Bundesstaats ist, als Notary Public benannt werden. Oft sind die für einen Arbeitgeber tätig, damit alles andere als unabhängig. Von Freiberuflichkeit kann da keine Rede sein. Deswegen meinen wir, dass dieser Kreis deutlich so in der Ausgestaltung zu weit gezogen ist. Allenfalls käme da nach unserer Auffassung in Betracht, in Anlehnung an § 206 BraO, da einen genauen Katalog zu haben, eine Definition von Ländern, die da in Betracht kommen, mit Kriterien, die das in diesem Sinne, wie ich es eingangs erwähnt habe, nämlich unter Beachtung der Anforderungen an die Unabhängigkeit der Anwaltschaft berücksichtigt und wahrnimmt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Haug. Herr Professor Dr. Kilian, Herr Kollege Wiegelmann hat Ihnen eine Frage gestellt.
Ja, vielen Dank für die Frage, die ich, glaube ich, relativ kurz beantworten kann. Das Gesetz schafft es ja an verschiedenen Stellen, Vereinheitlichung herzustellen, Regelungen, die bislang zwischen den Berufen auseinanderlaufen, die innerhalb des Berufsrechts eines einzelnen Berufs halt nicht in sich schlüssig sind. Alles, was da einer Vereinheitlichung dient, ist bei Berufen, die ja doch immer häufiger auch interprofessionell zusammenarbeiten, von Berufsträgern, die teilweise ja mehrfach qualifiziert sind, also gleichzeitig zum Beispiel Rechtsanwalt und Steuerberater sind, ist da natürlich sinnvoll. Dass Sonderwege sollten da möglichst zurückgeschnitten werden, wenn sie aus historischen Gründen bestehen. Das folgt ja zum Teil dann auch schon aus unterschiedlichen Zuständigkeiten, etwa der Fachministerien für unterschiedliche Berufe. Insofern ist das aus meiner Sicht sinnvoll. Ich halte es auch für sinnvoll grundsätzlich, dass das Kammerhandeln dann nach der VWGO überprüft wird, wobei ich natürlich schon das sehe, ein bisschen das dann natürlich eine Gewöhnung eingetreten ist, etwa im anwaltsgerichtlichen Verfahren. Das machen natürlich bevorzugt auch Leute, die einen strafrechtlichen Hintergrund haben als Anwaltsrichter. Da muss man natürlich schon sagen, dass das jetzt eine gewisse Umstellung dann auch sein wird. Insgesamt bin ich aber immer ein großer Freund natürlich von Vereinheitlichung, sowohl zwischen den Berufen als auch einer inneren Schlüssigkeit des Gesetzes. Insofern kann ich das eigentlich nur begrüßen.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Kilian. Ja, es hat hier gerade Bewegung auf der Zuschauertribüne gegeben. Das sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesgerichtshofs, die heute mal schauen, was der Rechtsausschuss so tut. Herzlich willkommen. Ich darf weitergehen zu Frau Noll. Sie haben zwei Fragen von Herrn Kollegen Dr. Steffen gestellt bekommen.
Ja, vielen Dank. Es ist so, dass aus unserer Sicht nicht zwingend eine feste Frist nötig ist. Und wichtig ist einfach, dass ein Anknüpfungszeitpunkt existiert, wann werden diese Tätigkeiten eingestellt und dass man das im Zweifel verknüpft, zum Beispiel über eine Dokumentationspflicht, die man gegenüber der Aufsicht dann nachweist. Und dann kann die Aufsicht tätig werden, kann auch einfach ein Bußgeldbescheid erstellen. Man muss halt sicherstellen, dass der 13b auch ins Aufsichtsregime aufgenommen wird. Soweit ich mich erinnere, im Referentenentwurf war das nicht der Fall. Da konnten schon Bußgelder gegen Verstöße gegen 13a erteilt werden, aber nicht bei 13b. Also das wäre auf jeden Fall enorm wichtig. Und dann braucht es eben einen Anreiz dazu, dass sorgfältig gearbeitet wird. Und das muss irgendwie sichergestellt werden. Ich würde mich da gar nicht darauf versteifen, auf das Unverzügliche, aber sicherstellen, dass eine sorgfältige Arbeit gemacht wird und dass ein Dienstleister eben einen Anknüpfungszeitpunkt fest hat, der am Ende nachgeprüft werden kann. Das muss da sein. Wenn ich die Begründung aus dem Regierungsentwurf durchlese oder aus dem Referentenentwurf, meine ich auch noch, dann war das so, dass da stand, es muss nicht unbedingt Priorität haben, dass es dem Verbraucher mitgeteilt wird. Also es sollte zeitnah sein, aber es muss nicht unbedingt Priorität haben. Und das ist aus unserer Sicht, wenn das so durchgesetzt würde, ein Freibrief dafür, sich Zeit zu lassen und eben erstmal viel anderes zu tun, aber nicht den Verbraucher zu informieren. Und das darf auf keinen Fall das Ergebnis sein. Zweite Frage, danke für die offene Frage. Ich habe natürlich ganz viele Punkte, die ich jetzt in diesen paar Minuten nicht werde aufgreifen können, aber vielleicht zwei ganz wichtige Sachen. Ich würde mal kurz beim Thema Aufsicht bleiben. Da war es so, dass tatsächlich verbandübergreifend viele Erwartungen waren und viele auch daran gearbeitet haben und gesagt haben, Zentralisierung ist wichtig. Jetzt hat das Bundesamt für Justiz seit 1. Januar 2025 die zentrale Aufsicht. Und bisher haben sich diese erwarteten Verbesserungen und Fortschritte noch nicht im Verbraucheralltag gezeigt. Und auch erste Erfahrungen aus den Schuldnerberatungsstellen, auch auf Verbraucherzentralenseite zu Beschwerden zeigen eben, dass wahnsinnig viel sich dort aufstaut. Also die Gesetzesbegründung damals hatte von, ich meine, 900 Eingaben geredet. Jetzt sind es im letzten Jahr über 3000 gewesen beim Bundesamt für Justiz. Das heißt, da landet wahnsinnig viel und es ist keine Kapazität da. Das muss unbedingt geändert werden aus unserer Sicht. Und es kann auch möglich sein, dass eben eine Art, ich sag mal, man kennt das aus den Trusted Flaggern-Verfahren, das ist eine Art Fast-Track Kontakt gibt Richtung Schuldnerberatungsstellen, Verbraucherzentralen, wenn da Eingaben und Beschwerden gemacht werden, dass die eben priorisiert bearbeitet werden. Zweiter Punkt, ganz grundsätzlich zur Frage Inkassokosten, was ist eigentlich erforderlich? Wo ist eigentlich die Sphäre des Unternehmens beendet? Wo beginnt die Sphäre des Schuldners? Also was kann dem Unternehmer zugemutet werden? Was ist erforderlich? Und unserer Ansicht nach ist es eben für ein Unternehmen niemals nötig, die Mahnabteilung auszulagern. Ein Unternehmen, gerade Großunternehmen, da gab es auch BGH-Rechtsprechung zu, denen kann zugemutet werden, dass sie Zahlungserinnerungen selbst schreiben und das nicht auslagern und dadurch Kosten generieren. Also da muss es aus unserer Sicht einfach wieder eine Rückbesinnung dahin geben, was ein Unternehmen leisten kann. Erst recht beim Konzerninkasso ist es ja nicht notwendig, dass man eine eigene Abteilung ausgliedert, um dann eben konzernintern diese Kosten zirkulieren zu lassen. Dann vielleicht noch ein Punkt, der jetzt nicht in dem Entwurf vorkam, aber vom Bundesrat aufgegriffen wurde. Und das würde ich gerne auch noch mal bekräftigen, das Thema Ratenzahlungsvereinbarung, Kopplungsverbot zwischen Ratenzahlungsvereinbarung und anderen nachteiligen Regelungen, das wir fordern und was auch der Bundesrat noch mal angesprochen hat. Es ist eben nicht so, dass Ratenzahlungsvereinbarungen freiwillig häufig geschehen, sondern weil Verbraucher eben in einer finanziellen Notlage sind. Und dann hilft eine Informationspflicht nicht unbedingt viel, wenn es eine ökonomische Abhängigkeit gibt, wenn Rechtsfolgen sehr abstrakt sind, aber diese unmittelbare Notlage sehr konkret ist. Und insofern bräuchte es einfach ein Kopplungsverbot zwischen Ratenzahlungsvereinbarung und Lohnabtretung, Stundungsvereinbarung. Ja.
Vielen Dank, Frau Noll. Herr Seethaler, Sie haben eine Frage gestellt bekommen vom Herrn Kollegen Mayer-Soltau und zwei Fragen von der Kollegin Bock. Und ich darf Ihnen dazu das Wort erteilen.
Vielen Dank nochmal. Das Mikrofon ist an. Ja. Ja, wir fordern ja, was die Inkassodienstleistungen angeht, das Kostenrecht, ein eigenständiges Kostenregime für Inkassodienstleistungen. Das ist dringend erforderlich, weil das starre Anwaltsvergütungsstruktur die Realität des Marktes überhaupt nicht mehr abbildet. Weil Inkasso, wie ich es schon gesagt habe, weitestgehend, zumindest das Masseninkassoverfahren, weitestgehend ein automatisiertes Verfahren und keine individuelle Rechtsdienstleistung ist. Deshalb ist es nicht gerechtfertigt, die Vergüterung weiter am RVG auszurechnen. Und es müsste ein neues System geschaffen werden, das im Kern wie folgt aussieht. Erstens eine klare Ausrechnung der Vergütung am tatsächlichen Aufwand. Der Einzug von unbestrittenen Forderungen ist in Inkasso-Kerngeschäft und ist im Regelfall halt dieser einfache Standardfall. Dafür sollte es nur eine niedrige Grundvergütung geben. Eine höhere Vergütung nur noch in Ausnahmefällen verlangt werden, und zwar nur dann, wenn Inkassoverfahren auch tatsächlich besonders umfangreich und schwierig waren. Dazu bedarf es dann auch eventuell einer Klarstellung, was diese Begriffe einfacher Fall, besonders umfangreich oder besonders schwierig ist. Das muss tatsächlich mehr Arbeitsaufwand bedeuten, zum Beispiel individuelle Korrespondenz mit dem Schuldner oder komplexe Sachverhaltsaufklärungen. Es muss auch eine Begrenzung zusätzlicher Kostenpositionen geben, die Frau Neul hat es eben angesprochen, also höhere Vergütung oder zusätzliche Vergütung für Ratenzahlungsvereinbarung sollten eingeschränkt oder ganz wegfallen. Das eine Ratenzahlungsvereinbarung abzuschließen, gehört unserer Meinung nach auch eigentlich zum Kerngeschäft des Inkassounternehmens. Die Forderung wird nicht gezahlt, also muss darüber verhandelt werden, wie man zu einer Einigung kommt. Die jetzt noch mal extra dann zu vergüten, halten wir nicht für gerechtfertigt. Und es fallen auch heute schon bereits zusätzliche Inkasso- oder Zusatzkosten an, nicht nur für die Ratenzahlungsvereinbarungen, sondern zum Beispiel auch für Adressermittlungen, für Bonitätsauskünfte oder Prüfungen und auch für die Bearbeitung nicht eingelöster Lastschriften. Das bleibt oftmals nicht klar, wie diese entstanden sind, ob diese überhaupt entstanden sind, ob die auch in dieser Höhe entstanden sind. Also was da verlangt wird an Kosten, ist so dermaßen unterschiedlich, gerade zum Beispiel auch im Bereich der Adressermittlung weichen die teilweise erheblich zwischen den einzelnen Inkassodienstleistern ab und auch weicht auch ab von dem, was normalerweise zum Beispiel Einwohnermeldeämter verlangen, wenn man dort eine Auskunft einholt. Fünftens müsste natürlich im Bereich der Sanktionen bzw. der Durchsetzung in der Aufsicht Veränderung ergeben. Die sollten nicht gleich der große Hammer sein mit der Versagung der Inkassotätigkeit, wenn sowas vorkommt. Es reicht vielleicht auch ein abgestuftes Verfahren, wie der Herr Göbel das ja auch eben angesprochen hat, mit Auflagen, mit rechtlichen Hinweisen, mit auch einer proaktiven Marktüberwachung vorab. Da sollten vielleicht auch einbezogen werden, so Stellen wie die Verbraucherzentrale, der BDU, der ja auch eine Beschwerdestelle hat, oder auch die Verbände der Schuldenberatung, die da, sage ich mal, einen Überblick haben, dass auch deren Beobachtungen mit einfließen und nicht immer nur anhand von Einzelfällen und Einzelbeschwerden, da die Inkassoaufsicht sozusagen dann hinterher eingreift und Sanktionen ergreift. Ich weiß nicht, ist insofern dann auch die Frage beantwortet, bei einem Inkassokosten, was der Herr Solter gefragt hat, wie man die im Einzelfall nachweisen sollte. Es sollte also eine Pauschalisierung auf einem niedrigen Niveau bei der Grundvergütung geben, die anderen Kosten halt durch entsprechende Offenlegung oder Nachweise dann auch belegt werden. Und auch beim Konzerninkasso dann die entsprechenden Vergütungsvereinbarungen innerhalb dieses Dreiecks dann da offengelegt werden. Ja, was die Aufsicht angeht, ist das eher kein Regelungsdefizit, was im Moment besteht, sondern es ist eher ein Durchsetzungsdefizit, was in der Aufsicht besteht. Dass die Aufsicht von den 38 Aufsichtsgerichten, die es gab, bis Ende 2024 auf eine zentrale Behörde übertragen wurde, hatten ja viele Akteure, auch unter anderem die BRG Schuldenberatung, gefordert. Das ist so gesehen zu weiterhin ein notwendiger Schritt gewesen. Aber Frau Noll hat es ja auch schon angesprochen, die Verfahren sind im Moment noch sehr langwierig und aufwendig, wohl weil auch entsprechende Personalressourcen fehlen, wohl auch weil viel mehr Inkasso-Beschwerden oder Beschwerdefälle eingegangen sind, als man gerechnet hat. Das Instrumentarium ist zu grob und zu träge im Moment. Wir erleben, dass Aufsichtsbeschwerden monatelang brauchen, bis überhaupt ein Aktenzeichen erteilt wird. Und die Beschwerden, die wir jetzt aus unserem Bereich eingereicht wurden, sind sämtlich noch nicht entschieden worden. Was ich auch schon angesprochen habe, die Aufsicht oder die Kontrolle erfolgt im Wesentlichen anlassbezogen. Sie sollte mehr in eine systematische Marktüberwachung überführt werden. Insbesondere im Bereich von Masseninkasso findet diese überhaupt nicht statt. Um die rechtswidrigen Praktiken dann effektiv zu unterbinden, bräuchte das Bundesamt daher deutlich stärkere Befugnisse. Erstens mal, ich habe es jetzt schon mehrfach angesprochen, die niedrigschwellige Eingriffsbefugnis, einschließlich einer Marktaufsicht oder Marktüberprüfung, wenn systematische Auffälligkeiten sichtbar wären oder erkennbar wären.
Vielen Dank, Herr Seethaler. Und dann kommen wir nun zu Herrn Professor Dr. Uwe. Sie haben eine Frage von Herrn Kollegen Meyer-Soltau gestellt bekommen und eine Frage von Herrn Kollegen Özdemir.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Herr Abgeordneter Meyer-Soltau, Sie haben zu Recht die Frage aufgeworfen, ob die vorgeschlagenen Anpassungen § 52 BrAO und 45b PAO an die Parallelvorschriften im Steuerberatungsgesetz und der Wirtschaftsprüferordnung zu Nachteilen für die Mandanten führen könnten. Herr Vorsitzender, ich habe eben mal rumgeschaut mit der zugelassenen Kollegin Frau Abgeordnete Heerl und den anwesenden Kollegen haben wir hier heute eine satte Mehrheit an zugelassenen Rechtsanwälten hier unten in der Rotunde. Eine Kanzlermehrheit sogar. Und ich habe mir sagen lassen, dass in diesem Hause, Hohem Hause, keine Selbstverständlichkeit mehr. Deshalb wage ich es kaum zu sagen, Herr Meyer-Soltau, Anwaltstätigkeit ist haftungsträchtig. Und das hat der Gesetzgeber immer schon so gesehen in § 52 BrAO. Es geht nicht darum, die Haftung auf die Mandanten zu verlagern oder zu verschärfen. Überhaupt nicht. Sondern es geht um eine formale Unterscheidung, die Ihnen allen bewusst ist. Die Haftung kann durch vorformulierte Vertragsbedingungen in Fällen grober Fahrlässigkeit gerade nicht beschränkt werden, sondern nur durch eine individuell ausgearbeitete und ausgehandelte Vereinbarung mit dem Mandanten. Sie alle kennen die Strenge des AGB-Rechts und wie schwer das dann zu erreichen ist. Und Sie kennen andererseits das Problem, dass die Rechtsprechung, die anwaltshaftungsrechtliche Rechtsprechung, extrem streng ist und man aus Vorsichtsgründen als Anwalt immer davon ausgehen muss, dass ein Fall grober Fahrlässigkeit vorliegt. Der Anwalt hat nach der Vorstellung der anwaltshaftungsrechtlichen Rechtsprechung das Recht in seiner Gesamtheit zu kennen, lückenlos. Etwas, was ich für mich in 27 Jahren Anwaltstätigkeit niemals in Anspruch genommen habe. Es geht also nur darum, eine formale Erleichterung bei der Beschränkung der Haftung für grobe Fahrlässigkeit zu erzielen, und zwar exakt auf dem Standard, der für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer schon immer vorgegeben war. Dann zur Frage von Herrn Abgeordneten Özdemir. Vielen Dank. Ich greife Ihre Formulierung auf, warum der Weg über das UWG nicht genügt. Das UWG ist für öffentlich-rechtliche Pflichtkörperschaften eigentlich ein wesensfremder, weil genuin auf lauterkeitsrechtliche, wettbewerbsbezogene Auseinandersetzung zwischen Privatrechtssubjekten bezogener Weg. Der Gesetzgeber hat ihn zwar in § 8 Absatz 3 Nummer 4 UWG für die Kammern eröffnet, aber damit doch nicht wirklich eine Aussage über den Vorrang der Handlungsformen treffen wollen. Für die Berufskammern sind die öffentlich-rechtlichen Handlungsformen angemessen und sie sind, so das BMJV im Vorschlag zu 73c BrAO völlig zu Recht, prioritär einzusetzen. Der wettbewerbsrechtliche Weg ist für die Kammern auch häufig nur eine Notlösung, die der gesetzlichen Lücke geschuldet ist, die Matthias Kilian schon angedeutet hat, dass den Kammervorständen im System der BrAO eben ein wirksames Instrument fehlt, gerade für Fälle, in denen ein Kammermitglied nach einer getroffenen berufsaufsichtsrechtlichen Maßnahme ein beanstandetes Verhalten schlicht fortsetzt. Eine öffentlich-rechtliche Untersagungsanordnung hatte der BGH-Anwaltssenat 2002 verworfen, weil die BrAO ein geschlossenes Handlungsformensystem enthalte, und einen solchen Rückgriff auf das allgemeine Verwaltungsrecht ausscheide. Es fehlte also schlicht an einer gesetzlichen Ermächtigung. Sie als Gesetzgeber aber sind selbstverständlich befugt, nach dem Vorbild der § 68a und 68b der Wirtschaftsprüfverordnung eine entsprechende Kompetenz in die BRAU aufzunehmen. Und das würde ich Ihnen empfehlen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Professor Dr. Uwer. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Dann darf ich mich zunächst bei den Damen und Herren Sachverständigen sehr herzlich für Ihre Stellungnahmen bedanken, mit denen Sie uns viel Stoff für die weitere Beratung geliefert haben. Den Kolleginnen und Kollegen herzlichen Dank für die Fragen, mit denen Sie das noch vertieft haben und für noch mehr Stoff gesorgt haben für die weiteren Beratungen. Die werden jetzt anschließen. Ich darf mich noch mal ganz, ganz herzlich bedanken und schließe hiermit die Sitzung des Rechtsausschusses.